Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 372. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Theresa.
Hallo.
Und der André.
Moin moin.
Und wir besprechen heute für euch das Remake zu The Fog aus dem Jahre 2005. Ganz passenderweise, denn Theresa, wir haben jetzt am vergangenen Samstag unsere zweite Saturday Night Fright im Hamburger Savoy Kino gehabt. Das heißt, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben quasi dort den Film präsentiert, in dem Fall John Carpenter's The Fog aus dem Jahre 1980, und haben vor dem Film dort gepodcastet im Kinosaal und das jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal. Und dann ist es ja nur naheliegend, Theresa, wenn wir das Remake besprechen. Aber wie war dein Eindruck von Samstag? Wie war das Erlebnis für dich? Auch im Vergleich zum ersten Mal, hattest du Spaß, auch wenn es anstrengend war?
Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß und finde auch, dass ich deutlich weniger aufgeregt war als beim ersten Mal. Fast sogar gelassen. Das kam wirklich erst die letzten paar Minuten dieses Mal. Davor das Mal war ich wirklich schon irgendwie so 3, 4, 5 Stunden vorher ganz hibbelig und habe auch die Nacht davor schlecht geschlafen. Also das hat sich auf jeden Fall schon so ein bisschen gelegt, wo man jetzt bemerkt hat, das kommt insgesamt ganz gut an und die Leute hassen einen nicht. Ab und zu wird mal gelacht. Das ist jetzt nicht ganz steif oder sowas. Sodass ich das insgesamt wieder eine total positive Erfahrung fand. Ich habe mich auch gefreut, danach wieder mit ein paar Leuten zu sprechen. Auch da nochmal an alle, ihr könnt gern vorbeikommen und Hallo sagen und kurz quatschen. Und auch wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann könnt ihr einfach kommen und Hallo sagen. Und dann fällt uns schon irgendwas ein, worüber man irgendwie quatschen kann. Also seid da ruhig auch nicht schüchtern.
Genau, da auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die auch bei uns jetzt direkt aus der Community auch von weiter her angereist sind. Sind wir sehr, sehr dankbar für. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also nur als Beispiel jetzt, kannst du dich angesprochen fühlen. Carina zum Beispiel aus unserer Community ist auch wieder, ich glaube, wie lange? 6 Stunden oder so aus Baden-Württemberg angereist. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, André, ne? Das wissen wir sehr zu schätzen.
Total, das war beim ersten Mal ja auch schon so, das war teils 5, 6 Stunden, ich sag nur Lukas und so, ne? Also wir haben ja wirklich da sehr, sehr treue Hörer und Hörerinnen unter euch. Es ist unfassbar, was ihr für Aufwände und Strapazen auf euch nehmt, um da vorbeizukommen. Es freut uns halt mega. Deswegen, also es ist ja nicht nur die Hamburger Community, beziehungsweise eben natürlich auch viele, natürlich hier aus Hamburg.
Die Laufkundschaft.
Die Laufkundschaft, naja, vor allem natürlich auch Savoy und Filmliebhaber, die uns eben, vielleicht eben noch gar nicht kennen, natürlich auch super cool, aber ja, vor allem natürlich dann, wenn wir merken, dass da eben langjährige Supporter hier dann extra vorbeikommen, das ist halt schon nochmal Bonus cool. Von daher vielen, vielen Dank, das ist super nice, ja.
Ja. Und es geht, also zum einen könnt ihr natürlich das Ganze nachhören, aber für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt das auch nachschauen. Schaut mal in die Shownotes, da ist ein Link zu YouTube, da könnt ihr das in voller Länge komplett in Bild, Ton, in Farbe euch anschauen und könnt es quasi nacherleben. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst doch bitte gerne mal ein Abo da auf dem YouTube-Kanal. Das ist nicht der alte YouTube-Kanal, wo unsere Folgen einfach nur hochgeladen werden. Das ist ein neuer Kanal. Da bitte unbedingt gerne mal liken. Das würde uns sehr helfen. Ansonsten geht es tatsächlich am 19.04., quasi am Ostersamstag, schon weiter mit der Saturday Night Fright Nummer 3. Und das ist ein richtiger Zungenbrecher, André, denn es ist die Saturday Night Fright mit dem Film Fright Night.
Ich habe jetzt schon wirklich, I mean it, ich habe jetzt schon Angst vor der Moderation, vor der Live-Moderation und das live auszusprechen. Ja, das ist geil. Ich meine, der Film passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Namen, aber der Name ist krasser Zungenbrecher.
ich muss ja auch nochmal erwähnen, dass vielleicht jetzt hier ein paar Sachen sich im Podcast ändern werden, denn ich weiß, ihr macht euch immer alle lustig über meine falschen Redewendungen, aber unser lieber Hörer, der Captain Orwell, der hat mir Samstag ein Buch geschenkt und das ist ein Redewendungen-Erklärungsbuch und ich bin da schon ganz fleißig am Lesen und werde demnächst hier glänzen mit Fachwissen, denn André, der Satz oder das wie sagt man, die Redewendung, das geht ab wie Schmidts Katze, das stammt ursprünglich daher, dass der Satz von der Katze des Schmiedes berichtet, die in Panik flieht, vielleicht vor dem Geräusch der plötzlichen Hammerschläge des Handwerkers oder weil ihr Schwanz dem Schmiedefeuer zu nahe gekommen war. Also es kommt eigentlich von Schmied und nicht von Ole Schmidt oder so. Wusstest du das?
Ah, oh Gott, jetzt hast du auch noch so Trivia, dann kannst du jedem noch was erzählen. Das wird ja Wahnsinn. Wusste ich nicht, aber ja, wahrscheinlich irgendwie vielleicht früher wie Aussprache oder Schreibweise anders war von Schmied, ja. Ne? Und dann abgeleitet. Ja, okay, ja, spannend.
Okay, ansonsten dürften einige jetzt mittlerweile auch schon ihr Merch von uns bekommen haben. Die netten Hoodies, T-Shirts, Beutel, Caps, whatever, schickt uns da gerne Fotos, verlinkt uns da, wenn ihr da was bekommen habt, markiert uns da gerne. Das interessiert uns auf jeden Fall, wie sexy ihr aussieht in den neuen Klamotten und ob es euch so geht wie mir, dass ihr nichts anderes mehr tragt. Das würde mich oder uns auf jeden Fall interessieren und falls ihr da auch Bock drauf habt, euch in unsere sanften, samtigen Kleidungsstücke zu packen, dann folgt doch ebenfalls unserem Link zum Shop oder klickt einfach auf shop.devilsanddemons.de. Eine Sache haben wir noch, bevor es losgeht. Es geht ums Thema Supporten dieses Podcastes, weil immer wieder auch das Thema aufkommt, wie können wir euch unterstützen, was ist am besten, ich habe zwar nur einen schmalen Taler übrig im Monat, aber wie kann ich euch das, wie kann ich damit an euch herantreten? Und da ist es natürlich so, dass wir an erster Stelle sagen, natürlich macht uns das Podcasten hier Spaß. Wir machen das gerne jede Woche, sonst würden wir das nicht seit 8 Jahren machen und stecken da mit voller Leidenschaft und Motivation hinter. Aber es ist natürlich eben auch so, dass da tatsächlich ein sehr gehöriger Arbeitsaufwand dahinter steckt. Also ich kann jetzt nur, können die anderen beiden ja auch nochmal berichten oder gleich was zu sagen. Aber allein jetzt, wenn ich von mir persönlich spreche, also ich wende quasi 16 bis 18 Stunden meiner wöchentlichen Zeit nur für diesen Podcast, um die Episoden vorzubereiten, um das zu recherchieren, natürlich um die Filme zu gucken, um ein Skript vorzubereiten. Wir machen eine Post-Production und alles Mögliche. Die Aufnahme selbst natürlich, die eben teilweise ja auch, wisst ihr ja selbst, manchmal exorbitant lange sein kann und da hört es dann ja eben nicht auf. Wir müssen Cover basteln, wir müssen es hochladen und so weiter. Und das ist wirklich tatsächlich ein sehr hoher Zeitaufwand, den wir, wie gesagt, auch gerne machen. Aber es ist eben auch Zeit und ihr wisst selbst, Zeit ist das Wertvollste, was man sozusagen hat und dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt. Das ist natürlich die simpelste Form, die wir aber auch natürlich hoch anerkennen, ist, wenn ihr uns ein paar Kommentare da lasst, Feedback da lasst. Also gerne schreibt uns, was euch an der Folge gefallen hat, was nicht. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr bestimmte Filme mal besprochen haben wollt. Wir können natürlich nicht jeden Wunsch sofort erfüllen, aber die kommen auf jeden Fall auf unsere Liste, also da braucht ihr keine Angst haben. Lasst überall Likes da, lasst Abos da auf YouTube, auf Instagram vor allem auch, natürlich auch bei Spotify, drückt die Glocken, abonniert uns. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das tatsächlich ist, damit wir sozusagen gesehen und gehört werden, auch außerhalb unserer Bubble. Also klar, ihr hört uns, aber wir wollen natürlich auch, dass noch mehr Leute uns hören und das funktioniert eben, indem ihr quasi aktiv daran teilnehmen könnt und dann haben wir eben auch noch die Möglichkeit, André, dass ihr uns auf unserer Supporter-Seite unterstützt und das wollen wir euch natürlich auch gerne, vielleicht, ich weiß nicht, ob es nervt oder nicht, aber gerne nochmal schmackhaft machen, weil wir profitieren davon und letztendlich profitiert ihr auch davon, würde ich mal sagen.
Ja, hast du schön gesagt. So sieht's aus. Also was Chris ja eben sagt, ich glaube einfach halt, und das ist überhaupt nicht schlimm und normal, wenn man einfach selbst nicht irgendwie ein Hobby hat, was in die Richtung wie unseres geht, wenn man halt eben nichts so Content erstellt und so weiter, hat man einfach auch keinen Einblick, was das alles dahinter steht. Ne? Also was ja nach vorne raus gesehen wird, ist ja einfach, da ist eine Folge, die kann ich hören, Punkt. Und da guckt man vielleicht den Film vorab und dann spricht man darüber und das ist so die Arbeit. Aber klar, wie du sagst halt, ne, es ist allein das Skripten und das die Informationen raussuchen, recherchieren. Ich meine, wir machen ja eben genau das nicht. Wir sprechen ja nicht nur über Filme, sondern wir machen ja wirklich diese Deep Dives und wollen irgendwie quasi alle Informationen, die zu einem Film es gibt, irgendwo in die Folge packen und die werden rausgesucht. Und dann natürlich der technische Schnitt dahinter, die Produktion, Grafiken, Social Media. Das alles kostet einfach halt Zeit. Und das ist halt schon, ja, ist halt wie ein Job eigentlich, ne? Also wie du halt sagst, es fließt halt unfassbar viel Zeit rein. Und ja, das machen wir gerne und das macht uns riesen Spaß. Aber natürlich ist es alles halt trotzdem eben aufwendig. Und ja, das ist, wie gesagt, nach außen, glaube ich, gar nicht so durchsichtig manchmal.
Ja, und es kommt eben noch dazu, das ist auch, das verstehen wir auch, das weiß eben nicht jeder und es wird auch nicht so verkauft teilweise an euch, aber wenn beispielsweise, also wir bekommen kein Geld von Spotify zum Beispiel, also wenn ihr uns da hört, was ja gut ist, wenn ihr uns da hört, aber wir bekommen kein Geld von Spotify oder so, also es ist nochmal, also Musiker bekommen schon ziemlich wenig Geld von Spotify für die ganzen Streams und so weiter, aber Podcaster bekommen gar nichts von Spotify, es sei denn, sie sind wie jetzt zum Beispiel Jan Böhmermann und Olli Schulz direkt dort sozusagen angestellt bei Spotify und die kriegen natürlich ihre Gage dafür, aber wir bekommen gar nichts von Spotify und auch die Werbeeinnahmen.
Das muss man halt so erklären. Vor allem ist es relevant, wenn man eben, also ihr bezahlt für Spotify halt, ihr habt ein Abo bei Spotify, ein normales Bezahlabo wie 14 € im Monat oder so, und wenn ihr dann trotzdem Werbung im Podcast hört bei uns, dann lese ich immer ganz viel auf Social Media so, wofür zahle ich denn Spotify und ich kriege trotzdem Werbung. Wenn ihr Spotify bezahlt und ihr hört aber Werbung bei uns im Podcast, also so eine automatisierte, so ein Audio-Radio-Werbeclip, dann ist das halt, weil wir das über unseren Partner, unseren Hosting-Partner, da unser Podcast eben veröffentlicht wird, einspielen können. Und dafür kriegen wir halt anteilig prozentual einen kleinen Verdienst. Wenn ihr aber zum Beispiel Spotify kann aber auch eigene Werbung schalten, zum Beispiel wenn ihr Spotify als Free-App nutzt, also nicht als Abo, ist nicht bezahlt, dann gibt es ja auch generell Werbung, die Spotify ausspielt, damit sie eben an euch Geld verdienen. Und davon wiederum sehen wir halt überhaupt nichts. Und das ist, was Chris halt meint. Auch das ist etwas, was so undurchsichtig ist, das versteht man einfach nicht, wenn man da nicht einfach drinsteckt selbst. Na, das eine kommt ein bisschen zugute, das andere nicht, aber jedenfalls ist Spotify an sich als Apparat, gibt uns halt keinerlei Geld. Also wir verdienen mit Spotify nichts. Es ist einfach nur eine Plattform, auf der ihr uns hören könnt. Und dafür sind wir dankbar, weil natürlich das eine große Reichweite bringt auf Spotify. Aber uns bringt das halt monetär absolut gar nichts.
Ja, und ja. Deswegen suchen wir uns eben auch Werbepartner und sind auch froh, wenn wir zum Beispiel wie mit Holy, kennt ihr ja, einen sehr beständigen Werbepartner haben, mit dem wir quasi auch die Einnahmen sozusagen uns darauf verlassen können. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt unser Leben finanziert. Also ganz im Gegenteil, das ist auch wieder so ein kleiner, netter Bonus. Aber man muss eben auch berechnen, wir sind eben auch zu viert. Das Ganze wird alles versteuert, alles drum und dran. Also das ist dann, wie gesagt, aber wir wollen das jetzt auch nicht jetzt hier zum Hauptthema dieser Episode machen.
Es deckt halt so die Arbeitskosten, ja, ne? Einmal so personell, aber auch eben technischer Seite. Wir haben ja schon auch Ausgaben halt eben für das ganze Online-Stellen und so weiter. Eben auch das, was man im Hintergrund eben nicht sieht. Und es deckt halt die Arbeitskosten, aber mehr ist es halt auch nicht.
Genau. Und da, worauf wir eigentlich hinaus wollten, wir haben eben eine Supporter-Seite auf Steady und dort könnt ihr uns finanziell unterstützen und bekommt dann eben auch Bonus-Content dafür, den ihr eben nur dort hören könnt. Für ein paar Euro im Monat gibt es auch mehrere Kategorien für, ihr könnt zum Beispiel da ändern wir jetzt auch demnächst nochmal ein bisschen was, dass ihr dann noch ein bisschen mehr bekommt und so ein paar neue Sachen, die da noch mitzukommen, aber ihr könnt zum Beispiel monatlich ein paar Shorties bekommen von Alt-F4, von Heiter bis Schuppig, von Slasher Mania, Bonusformate für 7,50 Euro im Monat. Ihr bekommt werbefreie Episoden, ihr bekommt einen Sendeplan dafür und eben die Episoden sind dann auch werbefrei, habe ich euch eben schon gesagt, bekommt einen früheren Zugriff drauf und wir haben auch eine Haddonfield-Gruppe, auf die ich tatsächlich sehr stolz bin, 12 Euro im Monat, aber dafür haben wir da echt eine verschworene Gemeinschaft. Wir gucken zusammen in Watchpartys Horrorfilme, amüsieren uns dabei und es sind Leute, die da drin sind, die über die Jahre hinweg, kann man glaube ich auch so sagen, also ich persönlich würde es auf jeden Fall so sagen, die eben auch sowas wie Freunde geworden sind. Also das ist dann auch wirklich schöne, verschworene Gemeinschaft und da haben wir immer Platz für noch mehr Leute. Also falls euch das interessiert, schaut da doch gerne mal rein. Und wenn wir schon beim Thema sind und gleich mit The Fog anfangen wollen, gibt es jetzt
trotzdem noch... Willst du vielleicht noch sagen, wo es das nochmal gibt, die URL?
Ja, das ist richtig, André. Deswegen auch dein...
Wolltest du mich testen wieder, ne?
Ja, nein, ich wollte mich nicht testen. Ich wollte einfach den Leuten zeigen, wie schlau du einfach auch bist. Genau, wo kann man das denn machen?
Wir haben doch extra so schön, uns ist doch neulich aufgefallen, dass wir eine Website, also eine Domain haben und damit nichts anstellen. Deswegen haben wir doch jetzt endlich mal alles da mal umgestellt. Genau, und wenn ihr das unterstützen gerne möchtet, dann findet ihr das nämlich ganz einfach, also entweder in den Shownotes natürlich oder einfach direkt auf support.devilsanddemons zusammengeschrieben.de.
Sehr gut.
Es ist so einfach.
So, Theresa, The Fog. Wir haben am Wochenende, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, uns das Original angesehen. Schilder doch nochmal ganz kurz in ein paar Worten deinen Eindruck von John Carpenters Original, weil ich glaube, die Folge zu dem Film habe ich damals, ich glaube, mit Pascal alleine gemacht. Das war auch eine unserer ersteren Folgen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich kann das nebenbei nochmal recherchieren oder André, der Faktenchecker, guckt nach. Aber wie sind denn deine Eindrücke vom Original gewesen?
Also, ich finde, der ist halt, ja, ich weiß gar nicht, ob er den fast schon so als, naja, Slowburn ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber eher ein atmosphärischer Film, der einige wirklich Grusel-Elemente hat. Ein paar fast, ja, Jumpscare-artige, aber jetzt nicht so im klassischen modernen Conjuring-Stil, sondern eher, ja, so ein bisschen oldschoolig und urig, finde ich, ist der auch, aber hat dadurch, finde ich, so eine sehr wohlige Atmosphäre auch gleichzeitig. Also einfach so ein richtig schöner Gruselfilm ist das, finde ich, so in einem relativ klassischen Sinn. Der vor allem, finde ich, von den Bildern, dem Score und der Atmosphäre lebt. Um das vielleicht schon mal zusammenzufassen, was ich an dem Originalfilm mag, um dann später zu sagen, was ich an dem Film, über den wir gleich sprechen, vor allem ganz besonders nicht mag, im Kontrast dazu. Ja, ich würde sagen, das sind so die drei Sachen, ne? Soundtrack, die Bilder und einfach allgemein die Atmosphäre in dem Film, die ich bei dem herausragend finde. So die Geschichte ist okay, ne, jetzt nicht weiter erwähnenswert, Schauspiel ist okay, ne, aber das sind wirklich so die drei Sachen, die ich ja außerordentlich gut an dem Film finde.
Nett, dass du das Remake noch Film nennst. Das fällt mir schon ein bisschen schwer, muss ich gestehen.
Achso, ich habe jetzt ja auch eher von dem Original gesprochen, oder?
Nee, ich meine, aber du hast ja schon gesagt über den Film, über den wir gleich reden, und das war ja schon, okay. Also das, ne? Ich finde, André, das ist so ein Wohlfühlfilm, ne? Das ist natürlich irgendwie ein kleiner Widerspruch, weil es natürlich irgendwie ein Gruselfilm ist und ja auch ein Horrorfilm ist, aber ich finde, der hat so eine wohlige Atmosphäre, irgendwie dieser Ort, Antonio Bay, irgendwie, das ist so ein Ort, da wird man vielleicht auch gerne wohnen, wenn es da jetzt nicht diese Geister geben würde und diesen Nebel. Und auch die Figuren dort, die einzelnen Charaktere, die haben irgendwie was Charmantes an sich und das ist einfach ein schöner, sehr atmosphärischer Gruselfilm einfach, der auch eben so diese ganzen Trademarks von Carpenter, die wir so an ihm lieben, hat, und ich mag den nach wie vor und gucke den total gerne, und wir haben es ja auch schon bei unserem Auftritt am Samstag gesagt, das ist ein Grower, ne? Der wird eigentlich sogar eher besser, je öfter man ihn sieht.
Ja, absolut, vor allem, wenn man halt, wie ich ja im Live-Auftritt auch erzählt habe, früher halt einfach so auf Effekt Last war und, ne, brutal und blutig, und das ist halt ja alles nicht, sondern er ist halt ja so ein super atmosphärisches Brett einfach und ist halt auch ein bisschen behäbig, und ich glaube halt, dass man, also auch gerade jetzt die jetzige jüngere Generation wird sich mit dem wahrscheinlich ein bisschen schwer tun, ne, weil der einfach sehr, sehr sehr, sehr getragen ist und da jetzt nicht gerade schnelle Schnitte und Co., aber wenn man sich erstmal in den Reihen arbeitet oder halt das auf sich wirken lässt, finde ich genau das, dann wächst der halt eben total, und heute, ja, liebe ich ihn und kann ihn total, weiß um seine Qualitäten und kann das alles total wertschätzen, aber ja, wie gesagt, das muss man ihm dann auch erstmal entlocken und das auf sich wirken lassen, aber dann funktioniert es halt immer noch super.
Das Erstaunliche ist ja, dass dieses Remake, über das wir heute sprechen, das ist auch schon 20 Jahre alt, ne? Das ist eigentlich völlig absurd, aber ja, so ist es, und deswegen wollen wir doch jetzt mal schauen. Der Film kam ja damals wirklich überhaupt nicht gut an bei den Leuten, und wir werden jetzt nochmal zu dritt hier überprüfen, ob sich an diesen Einschätzungen von damals was geändert hat oder ob die Leute damals schon genau recht hatten. Ich würde dich bitten, André, nochmal kurz zusammenzufassen, worum es in dem Remake geht. Es wird natürlich inhaltlich sehr ähnlich sein zu dem Original von John Carpenter. Wir werden auch, glaube ich, im Laufe der nächsten Minuten auch feststellen, dass da auch ein paar Dinge anders gelaufen sind. Ich will nicht sagen schief gelaufen sind, aber anders gelaufen sind.
Sehr gerne. Die Einwohner von Antonio Island vor der Küste von Oregon wollen eine Statue zu Ehren der vier Männer enthüllen, die ihre Stadt 1871 gründeten. Nick Castle ist einer der Nachfahren der Männer und besitzt ein Fischerverleihunternehmen und sein Schiff, die Seagrass, die er für touristische Ausflüge nutzt. Als seine Freundin Elizabeth Williams nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in New York unerwartet zurückkehrt, beginnt eine Reihe bizarrer Ereignisse, darunter mehrere grausame Todesfälle und das Auftreten eines mysteriösen Nebels. Als Elizabeth in Nicks Bootshaus ausrutscht und ins Meer fällt, findet sie ein altes Tagebuch aus dem Jahr 1871, geschrieben von Patrick Malone, einem der Stadtgründer. Es erzählt, wie ein Mann namens Blake die Hälfte der Insel kaufte, um sie als Leprakolonie zu nutzen. Während er seine Leute mit dem Clipper Elizabeth Dane nach Antonio Island bringt, wird Blake von den späteren Gründervätern des Ortes Castle, Wayne, Williams und Malone, verraten. Die vier Männer sperrten Blake und seine Leute auf dem Schiff ein, stahlen ihr Geld und ihre Besitztümer, setzten das Schiff in Brand und töteten alle an Bord. In der Gegenwart sind die Geister von Blake und seiner Mannschaft auferstanden, um sich an den Nachkommen der vier Männer zu rächen.
Ja, vielen Dank, André. Genre-technisch, glaube ich, ganz simpel, können wir sagen, so das ist eigentlich Horror, so wie er eigentlich in Reinform ist, würde ich sagen. Klassischer Grusel, Geisterhorror, Theresa, ne? Also mir wird da jetzt keine andere Kategorisierung einfallen.
Nö, ich finde, das passt schon ganz gut. Es ist schon ein Geisterfilm, aber der halt im Vergleich zu vielen anderen Geisterfilmen eben nicht in einem Haus spielt, sondern eher draußen in der freien Wildbahn.
Ja, und in der Summe auf jeden Fall sehr klassisch. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 1,5 von 5. Ich weiß nicht, ob wir schon mal niedriger waren. Ich habe dazu auch noch mal jetzt ausnahmsweise mal den Rotten Tomatoes Wert rausgesucht. Der liegt bei 5%, also auch sehr niedrig. Und auf der IMDb hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,7 von 10. Und gemessen daran, wie viele Leute den gesehen haben, ergibt das tatsächlich, André, Platz 90 in den IMDb Bottom 100. Das heißt, die 100 am schlechtesten bewerteten Filme auf ganz IMDb, nur mal, um mal so die Gesellschaft einzuordnen, in der sich The Fog dort befindet. Da sind illustre Filme bei in dieser Region, also die wir hier zumindest im Podcast mal angerissen haben, wie Blood Rain, Scary Movie 5, Human Centipede 3, Der Weiße Hai 3 und 4, Texas Chainsaw 4 und Mortal Kombat 2. Das sind so die, die wir aus den Top 100 besprochen haben. Also das ist schon eine Hausnummer für The Fog hier, ne?
Ja, man weiß natürlich auch heutzutage, wie schnell sowas passiert, dass du da landest. Ich sag nur Review-Bombing und so, ne? Aber per se natürlich pendelt sich das irgendwann ein und dann hast du natürlich schon da die Creme de la Creme der Scheiße. Und ich meine, dass der Film da mitschwimmt, das kommt nicht für ungefähr.
Creme de la Crap, quasi.
Ja.
Der Film kam am 14. Oktober 2005 in die US-Kinos und am 12. Januar 2006 in die deutschen Kinos. Er hat 18 Millionen Dollar gekostet und damit 46 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, es gibt eine deutsche DVD, die ist relativ teuer. Es gibt eine Import-Blu-ray aus UK, die ist relativ günstig. Ihr könnt den Film auch digital leihen und kaufen bei Prime und Co., aber er ist auch bei Tubi zu sehen. Guck mal, hab ich mich informiert, Theresa.
Ja, da habe ich ihn nämlich auch gesehen und bin froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe. Ich habe erst überlegt, ob ich, wie die Cineastin, die ich nun mal bin, mir den bei Amazon leihe und im Zug auf der Rückfahrt schaue auf meinem Handy-Display. was auch okay gewesen wäre, aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht die 3 Euro oder 4 Euro bei Amazon gelassen habe, sondern den dann zu Hause bei Tubi geschaut habe.
Ich glaube, die einzig wahre Variante, den Film zu gucken, ist tatsächlich auf dem Handy, auf hoher See und nach einer Minute lässt du das Handy in den Abgrund, in den Ozean fallen. Ich glaube, das ist die einzige vernünftige Variante. Es gibt zwei Fassungen tatsächlich von dem Film. Damals im Kino gab es die Kinofassung mit 100 Minuten Lauflänge und später auf DVD und Blu-ray die Unrated-Version, die läuft 103 Minuten. Es war halt eben Mitte der 2000er so, dass viele amerikanische Horrorfilme damals für eine PG-13 von Haus aus runtergekürzt wurden und dann später eben auch werbewirksam irgendwelche Unrated-Versionen oder Extended-Versions rausgekommen sind, so wie hier auch im Fall von The Fog. ist, ihr werdet schon feststellen, das wollen wir jetzt auch gar nicht geheim halten, dass wir den Film nicht besonders gut finden. Wenn ihr den Film aber sehen wollt, dann würde ich am ehesten tatsächlich zu der Unrated-Version greifen, weil die wenigen blutigen Szenen, die es gibt, die kommen dann wenigstens etwas besser zur Geltung. Der Film hat also eine PG-13 in Deutschland, eine FSK-16. Theresa, als Content-Note habe ich mir aufgeschrieben, tote Tiere. Da gibt es ein paar, glaube ich, aber jo. Ansonsten ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen.
Nee. Vielleicht kriminell schlechte Effekte, aber ich glaube, ja, ansonsten nicht.
Wie würdest du die Brutalität einkategorisieren? Würdest du sagen, das können auch Leute sehen, die nicht so viel vertragen? Und ja. Wie sieht's mit der Spannung und Anspannung und dem Grusel im Film aus? Wie würdest du die einschätzen?
Also die PG-13 spricht da ja schon auch irgendwie so seinen Teil. Klar, für ein FSK 12 hat es jetzt nicht gereicht, aber irgendwo dazwischen kann man den Film, glaube ich, schon ansiedeln. Also der ist jetzt nicht sonderlich brutal. Es gibt zwar ein paar Kills, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, auch für Leute, die da sensibel sind, die können den da sehr gut schauen. Und spannend finde ich den wirklich auch nicht und gruselig auch nicht. Da ist halt, ja, so diese atmosphärischen Sachen vor allem, da kann der halt auch nicht punkten, dass dann irgendwie darüber so eine gewisse Anspannung, Atmosphäre entsteht, also beides eher negativ, würde ich sagen.
Anne, würdest du Theresa recht geben? Wenig spannend, wenig Grusel, wenig Gewalt?
Ja, insgesamt auf jeden Fall. Also der Grusel wird eigentlich immer kaputt gemacht durch entweder dumme Musikeinspieler, lächerliche oder halt eher unfreiwillig komische Effekte oder dummes Acting. Brutalität fand ich auch in der Unrated ist halt trotzdem, ne, vergessenswert. Also es ist jetzt nicht so eben, dass das Remake zum Original Atmosphärebrett jetzt dafür hier wie ein Splatter-Granate ist. So, es gibt halt ein paar Effekte, aber die sind dann auch nicht der Rede wert wirklich. Von daher, ja, in beiden Punkten fällt da für mich dann trotzdem auch ab und schafft eigentlich von beidem nicht wirklich was zu sein.
Ja, John Carpenter hat den Film offiziell mitproduziert. Es gibt aber Überlieferungen von ihm selbst, die man ja zu einigen Filmen, die er produziert hat, lesen kann, dass er eben nur einmal reingegangen ist ins Studio, Hallo gesagt hat und dann wieder gegangen ist. Es ist aber auch so, Theresa, dass er trotzdem, und das wird sicherlich auch mit ein paar Dollarscheinen belohnt worden sein, dass er doch ein paar nette Worte zumindest dafür übrig hatte für das Projekt, ne?
Ja, genau. Also da gibt es ein Interview, wo halt auch eben so dieses Zitat her ist, wo er im Grunde genommen, er wirkt zuversichtlich, sagen wir es so. Also das ist erschienen, bevor der Film rausgekommen ist, wo er ist jetzt nicht auch super positiv äußert, aber schon so mäßig, ja, ne, warum nicht mal Sachen neu machen? Gut, in meiner Zeit war das mit dem CGI noch nicht so, ne, aber jetzt ist das halt so, ne, mal schauen, was kommt. Und ja, ach, meinen Score wiederverwenden können sie machen, aber vielleicht machen sie auch was Neues. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das Interview trotzdem einen optimistischen Ton hatte, wo ich mich halt gefragt habe, war von vornherein klar, dass das ein so schlechter Film wird? Weil ich meine, es gibt ja Filme, die schaut man und man kann sich nur denken, okay, alle Beteiligten wussten, das wird nichts. Aber hier kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie dachten, sie machen einen guten Film. Ja. Und vielleicht ist das dann auch wie bei anderen Remakes, die vielleicht eigentlich auch gute Ideen hatten und dann aus irgendwelchen Gründen doch noch im Nachhinein, ich sag mal, so ein bisschen kaputt gemacht worden. Ich habe das The Thing Remake nicht gesehen, aber da ist ja auch, wenn ich mich recht erinnere, das so, dass dann nachträglich CGI-Effekte eingefügt wurden, über die sich alle beschwert haben, wo man vielleicht sagen kann, okay, ursprünglich war der Film nicht so schlecht, wie er aufgenommen wurde. Und ich frage mich, ob es hier vielleicht noch eine ähnliche Background-Story gibt, dass der ursprünglich ja, vielleicht mal ein bisschen vielversprechender gewesen ist.
Ja, und bei John Carpenter, das ist seine Aussagen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das ist auch manchmal ein bisschen undurchsichtig. Er hat ja auch über sämtliche Halloween-Fortsetzungen immer so ein paar seine Scherzchen gemacht und hat ja auch, das war ihm ja auch relativ egal, so ist ja auch damals diese Geschwister-Sache dort bei Halloween 2 reingerutscht mit Laurie und Michael, weil ihm das dann einfach auch schlichtweg egal war. Und es gibt ja auch so die Aussagen, er fand ja zum Beispiel die David Gordon Green Ideen eigentlich ganz gut, da hat er ja dann auch nochmal mitgearbeitet als, glaube ich, Executive Producer und natürlich als Komponist, aber zum Beispiel die Rob Zombie Filme, da hat er sich ja sehr herablassend geäußert, weil er, glaube ich, auch einfach Rob Zombie nicht besonders nett findet und deswegen ist es immer sehr schwer einzuschätzen bei ihm, was er jetzt nun wirklich gut findet und was nicht und wo es Geld gegeben hat für und wo nicht. Deborah Hill steht auch im Line-Up in der Crew für das Produzententeam, aber sie hat da jetzt auch nicht so viel mit zu tun gehabt, weil sie eben eine Woche vor Drehbeginn leider an ihrem Krebsleiden damals verstarb. Regie geführt hat Rupert Wainwright, den haben wir ja gerade erst gehabt in unserer Episode zu Stigmata. Das waren dann auch quasi schon seine einzigen größeren Filme, also The Fog, das Remake und Stigmata. Ansonsten hat er eben viele Musik- und Konzertvideos gedreht, ein paar Werbespots, aber auch Russlands Bewerbungsfilm für die Olympischen Spiele 2014, der ja durchaus dann erfolgreich war. Ansonsten kennt man eigentlich kaum Beteiligte an dem Film. Der Kameramann Nathan Hope, der hat an Andres Hellraiser Guilty Pleasure Inferno mitgewirkt und dort die Kamera bedient quasi und auch noch bei ein paar anderen Projekten aus dem Hause der Menschenfilms wie Mimic 2 und The Prophecy 3. Der Cast, ja, wenn man das so vergleicht mit dem Original, ist eher, würde ich sagen, sehr mager besetzt. Also es war ursprünglich für die Hauptrolle von Elizabeth war mal Julia Stiles angesagt. Die kennt ihr ja vielleicht aus Save the Last Dance, wurde dann kurzfristig durch Maggie Grace ersetzt. Die kennt man ja vor allem durch ihre Rolle als Shannon in der Serie Lost und natürlich auch als Filmtochter von Liam Neeson in der Taken-Reihe. Wie fandst du sie hier in der, das ist ja letztendlich die konkrete Hauptrolle hier in dem Film, anders als im Original mit der Figur von Elizabeth, die ja hier ein bisschen umgeschrieben wurde. Wie fandst du Maggie Grace, André?
Ja, ich fand sie nicht schlecht. Sie spielt halt so ein bisschen sie macht auf jeden Fall mehr als Jamie Lee Curtis im Original. Ich fand sie okayisch, aber sie bringt halt auch viel eben von diesem typischen, eben auch mit 2000er, Value-Trash rein irgendwo. Ich kann sie halt in diesem Setting nicht so richtig ernst nehmen. Sie soll ja ein bisschen auch dann diese Investigator-Part so ein bisschen übernehmen und so. Und den kaufe ich ihr so semi ab. Also ich finde sie nicht schlecht, aber sie wertet den Film jetzt auch nicht gerade auf.
Nee, das stimmt. Das ist auch noch so eine Zeit gewesen, wenn man das heute vergleicht. Wer heute so in Serien mitspielt, und wer damals so in Serien mitgespielt hat, so die Qualität der Schauspielenden ist halt irgendwie auch eine ganz andere gewesen. Wenn du jetzt hier, das war damals nicht unbedingt jetzt ein Kriterium, wo du sagst, ah krass, die hat in Lost mitgespielt. Natürlich ist es auch eine gute Filmschauspielerin. So, wenn du heute aber sagst, ey, guck mal, die hat in Severance mitgespielt oder in Yellowstone oder sonst was, dann ist das schon was ganz anderes irgendwie, ne, als das damals noch der Fall war. Und das war eben auch die Zeit, in der viele Serienstars, ne, gerade in Horrorfilmen, gerade in Remakes, wenn wir jetzt auch an Jared Padalecki denken, ne, aus Supernatural, er hat in Freitag der 13. mitgespielt. Oder Jensen Ackles aus Supernatural hat dann in My Bloody Valentine die Hauptrolle im Remake gespielt. Das sieht man, das sind Leute, die sind, ist auch gar nicht böse gemeint, sind so halt auf Serienniveau, aber um so einen Film in der Hauptrolle zu tragen, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich finde, das merkt man hier so bei ihr so ein bisschen.
Ja,
unauffällig wäre ein Lob. In dem Fall, würde ich sagen. Dann haben wir hier die Figur der Stevie, die Radiomoderatorin. Die sollte ursprünglich von Black Eyed Peas-Sängerin Fergie gespielt werden. Aber da gab es wohl irgendwie ein paar Konflikte, vertragliche. Und sie wurde dann kurzfristig durch Selma Blair ersetzt. Die kennt man auf jeden Fall in meiner Altersgruppe aus Eiskalte Engel natürlich und aus den ersten beiden Hellboy-Filmen mit Ron Perlman. Ich finde, sie, Theresa, ist schauspielerisch vielleicht noch auch da, ich will gar nicht sagen, am ehesten Highlight, das wäre auch schon wieder fast so hochgegriffen, aber ich finde, sie macht am ehesten ihre Sache noch ganz passabel hier im Film, finde ich zumindest.
Ja, schwer zu sagen, ich finde halt, die Rollen geben alle nicht viel her. Also ich glaube, da weiß ich gar nicht, ob man irgendjemandem, ja doch, man kann schon jemandem unterdurchschnittliches Schauspiel ankreiden, aber ich sag jetzt mal, ihr und der Elizabeth und auch dem hier Nick Castle dieses Mal, finde ich, kann man jetzt kein super unterirdisches Schauspiel irgendwie vorwerfen, aber ich glaube, das sind halt einfach alles Rollen, die nicht gut geschrieben sind und aus denen man auch nicht so viel rausholen kann, vor allem dann eben nicht, wenn man vielleicht selbst nur mittelmäßiger Schauspieler, Schauspielerin ist, ne? Und ich glaube, das ist hier einfach auch ein großes Problem in dem Film.
Ja, Du hast schon angesprochen, der Nick Carson, der wird hier von Tom Welling gespielt. Ein weiterer damaliger Serienstar, der hat den Clark Kent, also Superman quasi, in der Serie Smallville jahrelang gespielt. Aber ja, es gibt hier eigentlich, also ich sag mal so, es gibt hier keine Person, bei der man sagt, ah krass, die spielt hier mit, dann muss ich den Film sehen. Das ist tatsächlich hier nicht der Fall gewesen und war es ehrlich gesagt auch damals zum Release des Films schon nicht. Also steigen wir direkt ein, das Original. André beginnt ja mit einer Lagerfeuerszene. Ne? Wir sehen dort die Kinder, die dort gespannt einem älteren Mann zuhören, der ihnen dort diese legendäre Geschichte erzählt mit den Seeleuten und so weiter und so fort. Und da wird eigentlich nichts von gezeigt und trotzdem wird eine wahnsinnige Atmosphäre aufgebaut. Und das Remake macht es anders und zeigt uns quasi das, was uns damals nur erzählt wurde, hier in Form von Flashbacks. Das zieht sich auch durch den ganzen Film. Und da muss ich schon sagen, das fand ich schon richtig blöde, weil irgendwie mochte ich das, dass man das so ein bisschen im Original der Vorstellungskraft überlassen hat. Und hier wird irgendwie jedes Detail über Captain Blake im ganzen Film gezeigt. Dem Zuschauer wird irgendwie keine Vorstellungskraft zugetraut. Alles muss hier irgendwie erklärt werden. Auch diese unerklärbaren, übernatürlichen Dinge werden einem hier erklärt. Und das fand ich irgendwie schon von der ersten Minute an unnötig. Und ja, das hat so viel an Atmosphäre schon rausgezogen aus dem Film, fand ich.
Ja, absolut. Das Original, der Anfang, ich meine, wir haben es gerade noch auf der großen Leinwand gesehen, ist so geil, weil das halt wirklich diese Kinder am Lagerfeuer, diese typische Gänsehaut-Ding, ne? So Geistergeschichten am Lagerfeuer, super, super effektiv und so wohlig, gruselig, und du hörst halt so dir so eine Geistergeschichte an und wirst schon eingestimmt auf das, was kommt. Das passt ja auch perfekt zum Original, von der ganzen Grundtonalität, ne? Einfach so eine unwohlige, beziehungsweise eine wohlige, gruselige Geistergeschichte. Und hier einfach einzusteigen mit so einem brennenden Schiff, Leute, die vom Bord fallen, irgendwie gefühlt wie so ein Pirates of the Caribbean Intro auf Wish bestellt, das ist halt ganz was anderes irgendwie. Es ist halt eine Entscheidung zu sagen, okay, wir zeigen, was passiert ist, kannst du machen, aber ich fand's halt auch, also ich versuche ja wirklich auch immer ranzugehen mit, okay, wenn ihr was anders machen wollt an einem Remake, versucht so, ich lasse mich drauf ein. Wie gesagt, ich kannte den Film ja jetzt auch schon, habe ihn aber eben auch seit Release nicht mehr gesehen. Und er hat auch nicht mehr vergessen, er hat auch vergessen, dass er so einsteigt. Und ich dachte mir aber auch gleich so, ey, echt war das schon da am Anfang so plakativ, weil das ist es halt. Und ja, ey, also es macht halt nichts mit mir so. Ja, kannst du machen, aber es ist halt kein Vergleich vom Einstieg des Originals halt, allein von der Atmosphäre.
Ja, und Theresa, du hast ja auch so schön erzählt am Samstag, ne, das Original hat irgendwie aus Kostengründen auf so günstige Jazzmusik Wert gelegt oder diese eingesetzt, und das hat dann so einen ganz eigenen Charme entwickelt, der dann doch irgendwie zu Carpe des Film gehört und sich so auch eingebrannt hat, und irgendwie, ja, ich mag es einfach total. Und da hat man sich hier gedacht, nee, wir nehmen jetzt einfach irgendwie alles das, was auf MTV angesagt ist, klatschen Fallout Boy obendrauf, und dann wird das schon die Zielgruppe irgendwie ansprechen. Und ich dachte mir nur so, ja, hey, ich fand die Musik früher auch gut, die da gespielt wird, aber in so einem Film macht die mir irgendwie vieles kaputt irgendwie, finde ich.
Ich muss to be fair sagen, Laura hat das mit der Musik erzählt. Also so, Credits gehen raus an sie. Das bin nicht ich gewesen. Aber ja, es ist einfach was ganz anderes. Es ist halt einfach typisch Teenie-Film jetzt mit der Musik. Ich habe mich zwar über Fallout Boy gefreut. Und da zeigen sie halt aber auch, okay, da war offensichtlich Geld für die Lizenz von dem Lied auch da. Was ja bei John Carpenter dann halt eben das Problem war. Aber klar, es setzt einen ganz anderen Ton, und irgendwie mit einem Fallout Boy-Song anzufangen hat fast eher so American Pie-Vibes. Also es wäre auch... Ja. Könnte auch so ein American Pie Soundtrack irgendwie sein. Und ja, finde ich, es zeigt direkt am Anfang, okay, das ist hier irgendwie ein Teenie-Film über Teenies, die zwar nicht aussehen wie Teenies, aber naja, wir nehmen das mal so hin. Oder junge Erwachsene für junge Erwachsene. Und das ist ja auch im Original komplett anders. Da haben wir ja einfach primär, ich sag jetzt mal, normale Erwachsene, keine jungen erwachsenen Menschen. Und es setzt damit einfach einen komplett anderen Ton und einen anderen Fokus. Und ja, gleichzeitig passt es halt dazu, wie die Radiomoderatorin geschrieben ist. Zu der würde jetzt keine Jazzmusik passen. Aber genau, ich glaube, das ist einfach so das Hauptding, dass da man einfach bemerkt, die Zielgruppe ist eine andere und auch der Fokus im Film ist schon auf einer anderen Person einfach.
Ja. es ist zwar auf dem Papier erstmal ja die Prämisse ziemlich identisch. Ne? Wir haben Stevie, die da im Leuchtturm als Radiomoderatorin arbeitet. Es wird wieder eine Feier oder soll wieder eine Feier dort in Antonio. Ne, Bay war es jetzt hier nicht. Wie haben sie es hier genannt? Antonio
Island, oder?
Island, ja. Und dort soll wieder eine Feier stattfinden mit einer feierlichen, wie sagt man nicht, Eröffnung, mit einer feierlichen Zeremonie für eine Statue zu Ehren der Gründerväter dort. Aber dann entwickelt sich schon so dezent, entwickelt sich Theresa ein paar Unterschiede. Wir sehen hier Nick Castle, ist hier nicht mehr der, sag ich mal, mittelältere, etwas korpulentere Macho-Mann, sondern ist hier natürlich so ein junger, ja, Teenager nicht ganz, aber ein Heranwachsender ist er trotzdem immer noch ganz gemäß der Zielgruppe. Und der ist hier schon mit der Elizabeth zusammen gewesen, beziehungsweise ist zusammen. Im Original ist es ja die Anhalterin sozusagen. Hier wird auch noch, und das ist vielleicht sogar der beste Moment noch im Film, wird noch ein charmanter Gag drauf gemacht, weil Elizabeth ist ja, wie gesagt, ein paar Monate in New York gewesen und ist plötzlich wieder da. Und Nick nimmt sie quasi als Anhalterin mit, aber ohne erst zu wissen, dass sie das ist. Und das fand ich irgendwie noch eine nette Anspielung. Aber alles andere, ich fand zwischen den beiden null Chemie irgendwie. Und dass dann auch noch so ein Nerv-Triangle dort eröffnet wird, Theresa. Dass der Nick auch irgendwie so ein bisschen was mit der Stevie am Laufen hat. Das hat mich alles massiv gestört und hat auch wieder den Fokus völlig verschoben. Da fand ich irgendwie diese lockere Liaison, die Nick und Elizabeth im Original haben, die jetzt aber überhaupt kein Ballast für die Geschichte ist und auch gar keine Zeit einnimmt, fand ich da viel charmanter gelöst als hier dieses Beziehungsdrama, was hier noch so aufgemacht wird. Fand ich richtig daneben, ehrlich gesagt.
Ja, weil das halt aber auch wieder nicht gut geschrieben und halt eben nicht glaubhaft ist, weil, wie du sagst, die beiden haben irgendwie keine Chemie miteinander. Also ich finde, die hatten jetzt Jamie Lee Curtis und Tom Atkins auch nicht, aber selbst die hatten mehr, muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, warum die beiden angebandelt haben. Aber trotzdem hatten die beiden mehr Chemie und man kauft denen hier das einfach ja nicht so wirklich ab. Man sieht halt, okay, das sind beides gut aussehende junge Leute, aber davon ab hat man es einfach auch nicht so gefühlt irgendwie. Und dafür nimmt es dann halt eben wieder einen relativ großen Teil irgendwie ein. Und habe ich jetzt auch, aber jetzt auch nicht als super negativ bewertet, irgendwie so als, müsste jetzt nicht sein, aber ich fand jetzt auch trotzdem ehrlich gesagt nicht, dass es den Film ruiniert hat oder so. Hätte man besser machen können einfach, ja.
Ich finde halt, André, dass der Film dadurch, dass er so, also es ist prinzipiell nicht verkehrt, Sachen zu ändern, finde ich, aber ich finde, hier haben ganz viele kleine Drehbuchänderungen bei Figuren, bei, wir werden ja später auch noch über den Showdown sprechen, bei so Entwicklungen dafür gesorgt, dass eine große Wirkung dahinter steckt. Also kleine Änderungen, große Wirkung, aber eben nicht zum Positiven. Und ich finde einfach, hier hat sich irgendwie der Fokus total verschoben, weil, weiß ich nicht, ich fand andere Figuren im Original interessanter. Wir haben es ja eben schon gesagt, so Nick und Elizabeth, die waren halt so Mitläufer, charmante Mitläufer, mit denen ist man auch gerne mitgelaufen, aber die waren jetzt nicht der Fokus des Films. Und hier sind sie der Fokus des Films, inklusive dieses Beziehungsdramas, was jetzt auch nicht oberkrass heftig ausgearbeitet ist. Aber ich fand einfach, dadurch wird der Film schon mal wieder ein bisschen länger gestreckt, ist ja auch länger als das Original. Und das habe ich überhaupt nicht interessiert, weil mich die Figuren überhaupt nicht mehr abgeholt haben.
Nee, mich auch nicht. Du stolperst mit denen auch so blindlings rum. Wie du sagst halt, im Original war das auch so, dass das halt, dass die beiden halt, ich meine, wir haben es schon gesagt, ne, gerade Jamie Lee Curtis Figur wird ja einfach durch den Film durchgeschliffen. Die hat ja eigentlich gar keine richtige Rolle, weil sie erst später reingeschrieben wurde und so weiter. Und trotzdem, wie du sagst, ist es irgendwie, die beiden haben irgendwie eine Chemie, ist es trotzdem irgendwie nett, denen zu folgen. Und es ist ja auch nicht immer zu viel auf einmal. Und hier forcen sie so, sie zwingen halt so ein bisschen diese Beziehung da rein, die ja auch halt natürlich so ein bisschen moderner erzählt ist. Und sowieso generell hatte ich immer das Gefühl, sie kopieren ja schon sau viel, ne? Also wirklich ja fast 1:1 und versuchen dann aber es halt so eben sehr zu modernisieren, dass sie dann eben über aktuelle Themen sprechen. Oder das ist halt dann, dass du immer diese Schnittmenge hast zwischen, wir erzählen hier quasi eigentlich die Originalgeschichte, die halt wirklich so eine Geistergeschichte ist, aber es muss trotzdem halt alles halt irgendwie moderner wirken. Und damit du die Zielgruppe besser abholst, so von damals. Und das beißt sich teilweise total oft und gerade in der Figurenzeichnung finde ich das eben total, weil sie sich auf Dinge fokussieren, sie gehen ganz oft so weg auch von der eigentlichen Geschichte, weil im Original ist es relativ straight, so du, da passiert dann direkt die ersten Morde, dieses Schiff, wo dann nach den Seeleuten geschaut wird, so du hast immer eine Stringenz der eigentlichen Geschichte und der Vorkommnisse. Es geht eigentlich vorrangig um die Vorkommnisse als eigentliche Figuren. Die Figuren werden dann nur miterzählt. Und hier hast du irgendwie teils eine größere Fokussierung auf die Figuren, die aber, wie du selber gerade sagst, eigentlich ziemlich egal sind und leblos und langweilig. Aber es wird sich mehr darauf fokussiert als aufs Mysterium teilweise. Und da verschiebt sich es teilweise. Ich habe teilweise das Gefühl, die Figuren ist gerade im Drehbuch wichtiger als der Plot, obwohl beides schon platt ist. Und deswegen, ja, es verschiebt sich die ganze Zeit. Und deswegen, die Figuren hier sind halt mindestens so platt wie im Original, aber zudem auch noch weniger, ich sag mal, irgendwie so liebsam.
Ja, genau. Die haben halt keinen Charme. Das ist einfach so, das ist so ja. Irgendwie, da weiß ich halt nicht genau, ob es auch ein bisschen an den Schauspielern liegt oder nicht, weil wie gesagt, klar, der Schauspieler, der Tom Welling ist wahrscheinlich objektiv, sieht der attraktiver aus als Tom Atkins, aber ich sehe trotzdem lieber Tom Atkins so als grummeligen Seebären dort, der hat für mich irgendwas, genau. Der strahlt für mich irgendwas aus
und der Tom und Welling du siehst ja auch halt ja. Tom Wellings Cast-Entscheidung, wenn er innerhalb der ersten 20 Filmminuten dreimal das Shirt ausziehen muss, ja. Also das, dann ist mir halt auch klar halt, warum der da ist.
Ja. Und das ist irgendwie klar, natürlich funktioniert so ein Horrorfilm für Teenager nicht mit Tom Atkins so in der Hauptrolle, so würde man heutzutage auch nicht mehr machen, aber ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht ist es so ein Stephen King Gefühl auch, was Carpenter da damals gemacht hat, dass die Figuren alle eben, das hat Theresa glaube ich vorhin auch schon gesagt, das sind alles normale Leute gewesen, und da war nichts Besonderes an denen und deswegen hat es irgendwie auch funktioniert, wenn du die dann in Gefahr bringst im Film, aber hier ist das irgendwie seltsam und da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, dass irgendwie hier die normalen Leute in dem Film so ein bisschen mir gefehlt haben, aber dazu gleich mehr. Wir haben hier noch Stevie, die fand ich so okay, auch nicht so charmant wie von Adrian Barbeau präsentiert im Original, weil sie auch ein bisschen anders geschrieben wird am Anfang so. Erstmal finde ich, Theresa, funktioniert so eine Rolle im Jahr 2005 irgendwie nicht mehr richtig. Klar, 2005 haben auch noch alle Menschen irgendwie Radio gehört und viel Radio gehört, aber irgendwie wirkte das so ein bisschen aufgezwungen, dass sie da in einem Leuchtturm hockt und so ein Rockradio hat. Das war irgendwie seltsam. Ich hatte das Gefühl so, dass die Stevie-Figur im Original, die diente eben auch der Stadt sozusagen, weil sie ja auch vor Nebelbänken gewarnt hat und vor irgendwelchen Gefahren auf hoher See und Wetterberichte und sowas. Und hier irgendwann ist ihr das ja zum Beispiel egal, weil sie ist ja zum Beispiel im Original, ist sie ja auch im Leuchtturm geblieben und hat die Leute gewarnt am Ende vor den großen Gefahren. Und hier haut sie ja einfach ab, nur um auch dahin zu gehen, wo der Rest ihres Love Triangles ist. Also die Figur war auch irgendwie anders angelegt und das hat mir auch wieder nicht gefallen.
Ja, das stimmt schon. Das wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, jetzt nicht das Konzept Radio insgesamt, also bei uns an der Arbeit läuft zum Beispiel total viel Radio, aber davon abhöre ich tatsächlich auch gar kein Radio mehr, aber trotzdem, ja, ist sie irgendwie, wirkt sie fast irgendwie sogar zu jung und zu hip, um da gefühlt 24/7 in so einem Radioturm zu sitzen. Man kauft ihr das einfach nicht ab, das wäre irgendwie eher eine Person, so wie sie mir gezeigt wird, die eher irgendwie in einem neumoderneren Radiostudio sitzt, wo man vielleicht auch mal Leute interviewen kann und irgendwie größere Bands rankarren kann. So würde ich die eher einschätzen und nicht so alleine auf dem Leuchtturm. Also ja, kauft man ihr nicht so richtig ab, da bin ich bei dir. Und ich weiß auch nicht, ob da dann halt eben vielleicht mit einer älteren Person, die vielleicht irgendwie Mitte 40er, also in der Mitte der 40er Jahre ist oder so, ob das dann schon besser gepasst hätte wieder, aber irgendwie ihr habe ich das auch nicht so wirklich abgekauft, ja. Muss ich ehrlich sagen. Auch irgendwie die Beziehung zu ihrem Kind fand ich war auch non-existent im Grunde genommen. Also die fand ich auch weniger gut dargestellt als im Original, wo man halt irgendwie bemerkt, okay, ja, sie ist nicht viel zu Hause, aber trotzdem liebt sie ihren Sohn und sorgt sich um den. Und hier hatte ich das Gefühl, das war noch mehr. Der war relativ schnell auch relativ egal irgendwie. Also ja. Das hat mir dann auch wieder so ein bisschen gefehlt. Und das ist ja auch am Ende das, was irgendwie ja den Nervenkitzel bei ihr ausmacht, ist ja so den Sohn halt zu retten. Ja. Und das ist mir alles viel, viel zu kurz gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, also ich hätte es irgendwie nachvollziehbar gefunden, wenn sie es dann wirklich ganz krass geändert hätten, dass die halt irgendwie dass die Studenten sind oder von mir aus sogar noch Highschool-Schüler und sowas, und dann hätte sie irgendwie beim Highschool-Radio oder beim College-Radio da irgendwo gearbeitet. Das hätte für mich irgendwie so wie bei, ja, weiß ich, bei Urban Legends 2 oder irgendwie so. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. So, ne, dass es sowas irgendwie gewesen wäre und das hätte für, und ohne Kind dann, das hätte für mich irgendwie ein bisschen authentischer gewirkt, aber so war das, wirkte das irgendwie so, sie wollen das Original irgendwie beibehalten, aber dann doch nicht so richtig. Und ja, und da sind einige Figuren drin, die einfach nicht gepasst haben, André. Zum Beispiel dieser, der alte Mann, den gibt's ja, glaube ich, auch im Original, der Macon dort, der wirkt hier wie so ein komischer Greis da, der durch Antonio, jetzt hab ich wieder vergessen, Antonio Island, irgendwie da auf die, um die Insel umher wabert, irgendwelche Sachen findet, aber das irgendwie alles keinen Sinn hat, so, und dann auch wieder so, das ist so ein bisschen auch der, ich hab das Gefühl gehabt, dass aus seiner Figur der, wie nennen wir ihn immer, nicht den Warning Man, wie nennen wir ihn, den alten Mann, der immer alle warnt, der Dorfspinner quasi.
Na, der Doom,
ja,
Doom,
ja, Doom, 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 so. Doom, wie, Doom?
Doom Prophet.
Doom Prophet, genau, so heißt er. Und hier auch so, if you, hier erfindet er diese Taschenuhr dann und so, if you touch it, things will change. Und Elizabeth, 2 Minuten später, hat sie die Uhr in der Hand, things will change, so. Und das ist so, wow, ja, haben die keine, wirklich keine normalen Leute, ne? Das sind auch so, die Konstellation, Elizabeth war ja quasi, ne, Jamie Lee Curtis Figur im Original, so eine Außenstehende, die in dieses Szenario reingekommen ist und die gar nichts mit den Leuten dort zu tun hatte. Hier ist Elizabeth, wie gesagt, mit dem Nick Castle dort zusammen. Ihre Mutter ist quasi die Rolle, die eigentlich im Original von Janet Leigh gespielt wird dort, diese Amtsträgerin dort, die auch das Fest organisiert. Und das ist alles so ein bisschen zu Ungunsten des Films umgeschrieben worden, finde ich, André. Das ist alles, es gibt quasi keine normalen Leute, die nicht irgendwie eine extreme Bewandtnis haben, also die entweder verwandt sind mit den bösen Leuten von damals, die liiert sind mit irgendwelchen anderen wichtigen Personen oder die irgendwie einen Fluch auf sich haben. Es sind einfach keine normalen Leute. Alle haben irgendwie so eine, wie sagt man, alle sind nach Drehbuch geschrieben. So drücken wir es mal aus.
Ja, um ehrlich zu sein, okay, auch im Original gibt es nicht viele Figuren insgesamt, die irgendwie einfach nur da sind, so NPC-Figuren. Auch da
ja, schon. Ich finde schon, dass das alles Randoms sind, die dann später eine wichtige Rolle kriegen, aber die sind nicht unbedingt alle irgendwie miteinander. Hier ist ja auch zum Beispiel die Stevie zum Beispiel, die ist doch, wenn ich mich nicht irre, ist die nicht verwandt im Original mit irgendwelchen Gründervätern. Hier zum Beispiel schon. Die haben alle irgendwie so ein, wie sagt man, so ein, oh, das ist jetzt wieder, ich brauche das Buch. Ich weiß nicht, nennt man das ein Damoklesschwert über sich hängen? Das, ja, jetzt wird es schwierig.
Aber ich weiß nicht, ob du es richtig verwendest.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber sie haben irgendwie eine Bürde auf sich. Sie wissen zwar nicht davon, aber sie haben eine. Und ja, das hast du original gar nicht.
Fast. Da hast du recht. Das liegt halt daran, dass sie dieses Mysterium ja viel mehr erweitern und dann halt anfangen mit diesen komischen Symbolen, die überall eingeritzt sind, ne, wo man dann was zum Recherchieren hat, was ja dann eher in so eine Investigativ-Thriller-Richtung geht, wo sie dann das Mysterium aufdecken wollen, weil hier auf meiner Haarbürste sind 3 Zeichen, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. So dieses Ding, das meine ich ja auch mit der Plakativität, die sich ja von Anfang an durchzieht. Auch das hast du im Original nicht, das einzige Item, was du im Original hast, ist die Schiffsplanke, die der Sohn von Stevie findet, hier Andy.
Ja.
Mit dem Schriftzug, ne, von der Elizabeth Dane, der Teilschriftzug, der ja dann später im Leuchtturm anfängt zu brennen und so. Auch das ist hier kompletter Schwachsinn übrigens, weil er findet das ja auch. Ist die gleiche Szene, er findet das im Strand, rennt halt hoch zum Haus, wo dann die Mama nicht da ist, sondern die Oma ist da und so. Auf jeden Fall ist alles genau gleich, er findet diese Planke, aber sie spielt ja gar keine Rolle. Sie ist wohl da, sie schläft ja noch. Und dann bringt er ihr das ja rein und so. Aber es ist ja spielt gar keine Rolle, denn der eigentliche Gegenstand, um den es ja hier geht und der nachher brennt, ist ja diese Bürste da oder was dann später anfängt zu fackeln bei ihr. Das heißt, auch diese Planke, dass der Sohn das findet, spielt ja im Remake überhaupt gar keine Rolle. Ist ja völlig egal, ob er das findet oder nicht.
Und das ist, finde ich, das Schlimmste am ganzen Film. Du hast völlig recht, sind die Regeln, die der Film nicht einhält. Und zwar durchgängig. Das sind so Sachen, dass zum Beispiel Leute irgendwie in Berührung kommen mit den Geistern dort und nichts passiert. Und dann ist da plötzlich zum Beispiel hier die Tante, wie heißt sie? Tante Conny oder wie sie heißt? Also die quasi die Babysitterin ist von dem Jungen. Die wird plötzlich aus der Spüle angefasst von den Geisterhänden und löst sich in Asche auf. wie kann das sein? Und anderen Figuren passiert das nicht. Das ist so ganz oft im Film, so dass es
scheiße
ja, das sah scheiße aus.
Ja, das
aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Die kompletten Regeln, wer, warum, wann sterben muss, wer wen anfassen darf, wie die Geister agieren, was jemand umbringt und was jemand nicht umbringt, das macht überhaupt keinen Sinn im Film. Das hat überhaupt keine Konsistenz. Und
im Original hast du halt, ja, es gibt so Vorzeichen, ne, wenn der Nebel nicht da ist, dann wackelt halt mal ein Spiegel, es verstellen sich Uhren, so typische Geisterstundensachen, so, aber sonst passiert halt nichts. Und dann ist halt ganz klar, sobald der Nebel kommt und dich so quasi erreicht, ab dann treten die Geister auf. Hier passieren halt einfach so, wie du gerade sagst, so wahllos Dinge. Der Nebel ist mal da, es passiert was, der Nebel ist mal nicht da, es passiert was. Und das hat auch überhaupt keine Einheit, wie gesagt. Und auch die Regeln dann so, wer jetzt gerade stirbt und alles. Und es gibt keine richtige, ja, es gibt keine Regelwerk und es gibt keine Beständigkeit im Auftreten. Das habe ich auch krass genervt, ja.
Ja, du hast ja zum Beispiel, der Nick Castle ist ja auch verwandt mit einem von den Gründervätern. Und dem passiert nichts im Film. Die anderen, die irgendwie verwandt sind mit den Gründervätern, die sterben dann irgendwie. Und das ist, als ob die da noch irgendwie eine Auslese machen, die Geister. Ich habe keine Ahnung. Also es ist super, super weird. Und der Nebel auch, finde ich, der spielt auch überhaupt keine Rolle. Also wie du eben schon gesagt hast, das spielt ja keine Rolle, ob der Nebel da ist oder nicht. Den hätten sie, also weiß ich nicht. Also das war irgendwie super weird. Also als ob da keiner irgendwie mal drüber geschaut hat und gesagt hat, Leute, das macht so irgendwie keinen Sinn, was wir hier zusammen klabüstert haben. Aber ja, und ich finde auch, Theresa, es kommt auch nie Dynamik auf, finde ich. Ich finde diese ganzen, ich finde die Figuren und ihre einzelnen Handlungsorte und so weiter, das hat im Original für mich irgendwie zusammen, also es hat irgendwie für mich zusammengepasst. Das eine hat in das andere ineinander gegriffen und hier überhaupt nicht. Es kommt überhaupt keine Dynamik auf. Ich finde so, das sind gefühlt vier Handlungsstränge, die parallel laufen und irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben und teilweise auch dann wieder so durch unnötige Figuren noch bereichert wäre ja ein Lob, sag ich mal, erweitert werden, wie die jungen Leute dort, hier der Arbeitskollege von Nick Castle, wo die dann auf einmal diese Bikini-Videos dann noch auf der Yacht drehen im Wasser. Ich denke so, warum?
Das war eigenartig, ja.
Stimmt, das war auch richtig weird, ja.
Also vergleich das mal mit den alten Seemännern im Original, die angegriffen werden von den Geister, Piraten sind es ja nicht, von den Geistern. Und dann das. Also ich habe das Gefühl, die haben irgendwie versucht, diesen alten Film so auf Teufel komm raus in das 2000er Zeitgeist Korsett zu pressen und es wirkt halt aufgesetzt und funktioniert gar nicht. Also gerade diese Jagdszene auch so. Du weißt doch von Anfang an, das sind Leute, die sterben müssen, damit sie sterben. So.
Voll. Also das wirkt komplett unauthentisch auch irgendwie, weil es wirklich überhaupt nichts dazu beiträgt und das ist halt einfach kein Film, der Sexappeal braucht. Ich finde so in einem Slasher oder so kann man das immer mal machen, aber in so einem Geisterfilm, finde ich, hat das relativ wenig verloren. Also das passt für mich einfach nicht gut zusammen. Vor allem nicht, wenn es so plump inszeniert ist wie da, wo dann einfach zwei random Frauen, die da einfach auf irgendeiner Yacht rumtanzen und man sich denkt, warum habt ihr überhaupt Spaß und tanzt da? Mich würde da nichts zu bewegen bringen, weil da einfach, es ist einfach voll die gestellte komische Situation ist. Und dann vor allem,
da läuft nicht mal Fallout Boy.
Ja, genau. Also wirklich, wer tanzt denn da schon? Also, naja, super eigenartige, offensichtlich künstliche, unauthentische Situation, die so nicht stattfinden würde, wenn es zumindest ein ganzes Schiff wäre oder so mit Partyleuten. Da könnte ich wieder verstehen, dass da zumindest wirklich auch sowas wie eine Party ist. Aber mir wird da so eine Mini-Party suggeriert, wo klar ist, die existiert eigentlich nicht. Und ja, da irgendwie stolpert der Film dann darüber, dass man merkt, es ist einfach unauthentisch und geht halt eben auf Kosten der Atmosphäre, die eh quasi nicht da ist, was halt, finde ich, auch was ist, was hier einfach ein großes Problem ist. Also ich glaube, ich könnte mit der Inkonsistenz in der Story, was ihr jetzt gerade eben gesagt habt, warum greifen die einmal so an und einmal so an, das wäre mir, glaube ich, eigentlich relativ egal, das stört mich nicht so. Aber was mich halt irgendwie stört, ist, dass die komplette Atmosphäre von dem Film verloren geht, beziehungsweise im Grunde genommen nicht existent ist. Und das ist eigentlich das, was mich viel, viel mehr stört. Aber durch solche Szenen wird die halt eben auch nochmal zusätzlich einfach kaputt gemacht.
Ja, und da reden wir noch gar nicht über die Sexy Time unter der Dusche mit der billigen Erotik-Mucke zwischen Nick und Elizabeth. Wenn man da denkt, so weißt du, da hast du im Original, ne, denkst du, okay, Tom Atkins, Jamie Lee Curtis, da wird nichts gehen. Schnitt. Die wachen zusammen morgens im Bett auf, sorgt für einen Lacher. So, und hier wird es einfach ersetzt durch eine billige Erotikszene unter der Dusche, die überhaupt mir nichts gibt, so, also absolut gar nichts. Und ja, und ansonsten gebe ich dir recht, und da können wir auch gleich rübergehen, André, zu dem Thema, zu der Inszenierung. Ich würde Therese auch vollkommen recht geben. Der Film hat also überhaupt keine eigene Identität. Man sieht auch so, also das ist so alles maximal generisch. Das besteht so aus Standard-Horror-Templates alles. Und es hat überhaupt keinen Style, ne? Dieses Color-Grading, das ist viel zu bläulich. Du siehst auch, dass die Szenen, die teilweise im Dunkeln spielen, bei Tageslicht gedreht worden sind, das sieht man ja immer sofort bei solchen Sachen. Und das sieht alles überhaupt nicht wertig aus. Das sieht alles billig aus. Und vor allem hat es überhaupt keine Atmosphäre.
Nee, wirklich gar nicht. Es ist halt alles auch nicht charmant. Ich sag ja, der Anfang ist halt schon so plakativ. Ja, also es sieht jetzt nicht komplett scheiße aus natürlich, es steckt ein bisschen Budget drin, aber es hat einfach den Charme nicht so, das haben wir ja schon gesagt. Das zieht sich halt komplett durch. Mal abgesehen auch von den Horrorsequenzen. So, du hast dann, nehmen wir halt dann die erste große eben auf dem Boot, wo die Fischerleute da angegriffen werden. So, sie haben ja schon versucht. Der Nebel ist halt teils CGI, das sieht man auch ganz, ganz klar. Sie haben aber auch mit echten Nebelmaschinen gearbeitet. Also du hast zumindest auch ein bisschen wahrnehmbaren Nebel schon dabei. Sie haben halt dann CG-mäßig nachgeholfen. Das ist alles noch halbwegs okay, aber dann ist es aber auch so, es ist nicht mal so, was mir bei dem fünften Teil fehlt, und ich muss das Wort leider wieder auspacken, ist dieses Eerige. Ihr kennt es schon. The Fog ist halt eerie. Das ist dieser unter die Haut gehende Grusel. Und der fehlt mir halt hier komplett. Der ist einfach nicht vorhanden. Es ist halt so behauptet. Weil, was mir nämlich auch aufgefallen ist, in den Sequenzen, wo dann die Geister agieren, so, wenn du dann den Vergleich halt siehst, so im Original, da kommen sie halt und nehmen halt das, was sie haben. Sie haben Säbel, Messer, so eben Seeleute. Sie stechen halt die Leute irgendwie ab, die einen kriegen die Augen ausgestochen, so. Man sieht zwar nicht, es ist ja nicht super blutig oder splatterig, aber es ist schon irgendwie trotzdem auch hart und unangenehm. Und was hier eigentlich die ganze Zeit passiert, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist, ich wollte am liebsten, jetzt rückwirkend, hätte ich gerne einen Counter gemacht. Trink mal bei dem Film Schnaps jedes Mal, wenn ein Geist jemand durch ein Fenster wirft. Da bist du in einem halben Film besoffen. Was ist denn das für ein Signature-Move, von Geistern, die Leute ständig durch irgendwelche Fenster zu werfen? Das ist auch so, das ist unatmosphärisch, das ist nicht gruselig, es ist nicht hart, es ist einfach nur doof. Und halt, wie die auch agieren, so generell in der Inszenierung halt des ganzen Horrors, da kommt nichts rüber. Und mal abgesehen eben, wie gesagt, dann auch später davon generell auch wie CG eingesetzt wird, diese typische mit 2000er Sachen, wie am Ende mit dem Glas, ne, was dann um ihn rumdreht und ihn durchbohrt, das sieht so schlimm aus. Natürlich auch generell nachher, wie die Geister schämen, so über die Straße laufen und so, es ist alles fürchterlich. Und die ganze generelle Inszenierung, aber also Kamera und generell, es ist halt alles irgendwie so, es wirkt so wie so ein besseres Fernsehniveau. Und das Ding war ein Kinofilm. Und es kommt halt einfach nichts rüber. Es ist immer so eine Dissonanz drin in jeglicher Inszenierung. Egal, ob es normale Szenen sind, Horrorszenen, Dialogszenen. Es wirkt nie so, als sieht der Film sieht nie so aus, wie er eigentlich vielleicht sollte. Oder wie man vielleicht dachte, wie es aussehen soll. Ob es jetzt cool aussehen soll, irgendwie gruselig, stimmig. Es passt irgendwie nie.
Ja. Auch die Effekte, ne? Es sieht auch, Theresa hat es ja auch schon gesagt, das sieht teilweise echt Mist aus. Es sah, ist natürlich aus einer gewissen Zeit, wo das eben so aussah, aber da siehst du auch, wie, ja, dass das Ganze nicht zeitlos ist. Und ich glaube, es sah auch damals schon nicht so geil aus. Gerade der Nebel sieht schon echt mies aus. Und ich finde auch teilweise, dass zum Beispiel die Szenen auf hoher See, André, die sehen irgendwie auch wie Studiokulissen aus. Das sieht teilweise so aus wie in uralten Filmen, wo man eben weiß, da hat man irgendwie ein Schwimmbecken gehabt, hat es ein bisschen anders ausgeleuchtet und dann sollte es das Meer simulieren. Und das hatte ich hier auch das Gefühl, und das darf eigentlich nicht passieren bei so einem teuren Film, dass ich dieses Gefühl bekomme. Da gerade auch diese Yacht dort zum Beispiel, das hat nie und nimmer irgendwo auf dem Meer stattgefunden, sondern irgendwo in der abgeriegelten Studiokulisse. Und wenn ich das sehe, so, das ist scheiße. Das sieht so künstlich alles aus und das ist ja nicht die einzige Szene im Film. Es hat einfach absolut, ist stillos, der Film. So will ich es einfach formulieren. Völlig stillos.
Ja, gehe ich mit. Und wie gesagt, wenn noch eine Figur durchs Fenster geflogen wäre, Alter, ich wäre gegangen.
Yeah. So, dann kommt Theresa die nächste Drehbuchänderung. Elizabeth hat, nachdem sie in Kontakt kam mit dieser Uhr, hat plötzlich Albträume von den Erlebnissen der Seefahrer von damals. Und da könnte man schon auf die Idee kommen, dass sie eine gewisse Verbindung vielleicht haben könnte zu den Seeleuten von damals. Und da ist mir schon, ich hatte den Film gerade erst das letzte Mal vor 2 Jahren geguckt, ich hatte das aber schon wieder vergessen. Und gerade wenn man jetzt das Original natürlich im Vergleich sieht, fällt einem sowas dann natürlich nochmal besonders auf. Da habe ich schon ein schlechtes Gefühl bekommen, dass das irgendwie nicht in die richtige Richtung führen könnte.
Ich tatsächlich nicht, weil ich aber auch sagen muss, dass ich den Plot an einigen Ecken nicht richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich nicht aufmerksam genug gefolgt, aber ich habe zum Beispiel schon nicht verstanden, warum hier dieser alte Fischermann ihr überhaupt die Uhr gibt. Warum ausgerechnet ihr? Das habe ich irgendwie schon mal nicht gerafft. Und dann war es halt so ganz, ne, das war so der Anfang, dass ich schon dachte, okay, verstehe ich irgendwie nicht. Und das hat sich dann so ein bisschen weitergezogen und da habe ich mich gefragt, habe ich schlecht aufgepasst oder ergibt das auch zum Teil einfach alles nicht so super viel Sinn? Und habe ab einem bestimmten Punkt halt dann auch einfach nichts mehr hinterfragt und es einfach so angenommen, wie es auf mich eingeprasselt ist und vor allem eben auf Story-Ebene echt wenig hinterfragt und war dann am Ende schon, dass ich dachte, hey, okay, warum, was hat sie denn jetzt damit zu tun? Aber vielleicht war ja. Ich auch einfach echt, weiß ich nicht, könnt ihr mir nochmal sagen, ob ich jetzt einfach irgendwie übersättigt von The Fog war oder ob es nicht ganz klar ist irgendwie.
Das können wir gerne machen, André. Es ist ja so, dass uns der Film, also hier erstmal andeutungsweise, in dem Elizabeth diese Albträume hat, aber wir können ja schon mal vorgreifen, der Film will uns tatsächlich am Ende erzählen, dass Elizabeth die Reinkarnation von Captain Blakes Frau ist. Ja. Und dass auch deshalb der alte Seemann oder der alte Couchstar hier Macon ihr deshalb die Uhr gibt, weil er weiß, was er damit sozusagen anrichtet sozusagen. Und sie hat schon die ganze Zeit diese Bürde, jetzt nicht das Damoklesschwert, sondern die Bürde auf sich. Und da filmen wir uns quasi die Moral von der Geschichte auch mitgeben, dass man selbst wenn man nach New York flieht, wird man diese Bürde nicht los, die man da irgendwie schon mal hatte. Und deswegen, das Einzige, was ich nicht verstehe, warum man jetzt, also auf diesen Moment gewartet hat, um diesen Fluch auszuspielen. Das hätte man ja auch schon in den 18 Jahren vorher irgendwann mal machen können. Warum das ausgerechnet jetzt passiert, das weiß ich leider auch nicht. Aber es ist eben so gemeint, dass sie die Reinkarnation der alten Frau ist sozusagen, von deswegen auch derselbe Name, Elizabeth.
Ja.
Und das ist halt aber super quatschig, weil das ist halt ein Twist out of nowhere, der auch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil André, die ich will immer Piraten sagen, weil das werde ich glaube ich auch nicht mehr los, weil das waren früher für mich immer Piraten und das werden wahrscheinlich auch immer Piraten bleiben, aber es sind ja keine Piraten, es sind ja gute Leute, die alten Seemänner, dass die aus Rache ja quasi anfangen zu morden und die ganzen Hinterbliebenen der Gründerväter von damals umbringen wollen. Aber das ist ja auf einmal, ich weiß, es ist jetzt ein blöder Zeitsprung ins Finale, André, aber das ist ja auf einmal erledigt. Nur durch den Kuss und dadurch, dass Elizabeth merkt, ach so, ach, ich bin ja die Ehefrau von dem Captain Blake, ja, da gehe ich mal mit und werde auch zum Geist. So, und dadurch ist plötzlich alles erledigt. Obwohl das nie ein Thema war im Film. Das war nie die Intention dieser Geister, dass das deren Ziel ist. Deren Ziel war es, Rache zu üben und die Leute umzubringen und nicht um die alte Ehefrau wiederzufinden von Captain Blake.
Ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, das wurde am Ende irgendwie kurzerhand reingeschrieben. Also wirkt das für mich. Das wirkt so aufgesetzt. Ich habe das auch völlig vergessen gehabt, ehrlich.
Ja, ich auch.
Das habe ich komplett verdrängt gehabt. Das ist so dumm und so, und das kommt so aus dem Nichts einfach. Es wird halt angedeutet, ja, sie kommt ja von da, war halt lang nicht da und bla und keine Ahnung. Aber das wird in keiner Sekunde angedeutet. Ja, sie recherchiert halt die ganze Zeit, immer mit diesen Symbolen, dies, das, aber es gibt ja vorher keinen richtigen Einklinker, so dass das irgendwie angedeutet wird, dass sie, wenn überhaupt, irgendwie dann eine Nachfahrin ist oder whatever, irgendwas.
Genau, die Frage ist whatever. Also ich weiß auch immer noch nicht, also Theresa, ich bin da halb so bei dir. Ich kann dir zwar erklären, was der Film damit meint, aber was jetzt zum Beispiel Elizabeth tatsächlich ist, ist ja unklar. Ist sie jetzt tatsächlich ein Mensch dort? Ist sie ein Geist? Aber warum können die anderen dann mit ihr agieren und haben 18 Jahre mit ihr interagiert? Und wenn sie eine Reinkarnation ist, ja okay, das funktioniert ja auch nicht so richtig. Also das weiß der Film auch nicht so genau. Deswegen bin ich komplett bei dir, André. Also, man versteht gar nicht, was es soll.
Ich habe überall halt gelesen in Recherchen, also es ist halt wirklich eine Reinkarnation.
Ja, ja.
Das wird im Moment halt dann wahr, wo sie auf diesen Geist wieder trifft und sie ihre alte Liebe entdeckt. Aber eben, diese Elizabeth, diese Figur gibt's ja. Und Menschen haben mit ihr halt, seitdem sie auf der Welt ist, interagiert. Sie hat Eltern, sie hat Familien und so weiter. Ja. Und das alles ist dann egal. Sie wird jetzt sofort zum Geist, weil es ist so dumm, wirklich.
Ja, und das Absurde ist ja, es ist ihr egal, was vorher war, also für die Figur egal, aber auch für die Mission der Geister ist es egal, weil, wie gesagt, das wird am Anfang klar gesagt, die wollen sich an diesen Leuten
rechnen. Die wollen sich rächen.
Und plötzlich küssen die sich und dann sagen sie, ah, ciao, wir gehen mal wieder.
Und die ganze Mannschaft halt sagt so, ja, ist klar, cool, ciao. Also das ist wirklich, ey, ich bin ja wirklich, wisst ihr ja da draußen, ich bin wirklich verzeihlich bei Horror, du kannst mir echt viel erzählen und ne, Fantasy und fantastischer Film und ja, es muss sich alles Sinn ergeben, aber das ist wirklich ganz großer Humbug, weil es halt wirklich erzählerisch bis zu dem Punkt keinerlei Relevanz hat und es, wie gesagt, für den Gesamtplot, wie Chris ja auch gerade sagt, der Gesamtplot ist Rache üben und nicht, ich will meine verstorbene Frau wieder haben und oh, da ist sie ja, ciao. Nee, Leute.
Jemand hat super schön geschrieben, ich habe so ein Essay gesehen und der endete damit, das komplette Ende fühlt sich einfach wie ein Prank an den Zuschauern an.
Ja, wirklich.
Ja, so habe ich mich nämlich aber auch gefühlt, weil ich halt so dachte, einfach nur so, hä, das war's? Hä? Also offensichtlich, also ich habe dann schon auch gerafft, okay, offensichtlich ist sie diese, ja, Frau, die dann früher halt gelebt hat, jetzt ein Geist ist, okay, offensichtlich ist es irgendwie die gleiche, aber hä, was tut das denn zur Sache? Also ich habe es einfach nicht verstanden, was das zur Sache tut. So. Und,
tut's halt auch nichts, ja.
Ja, genau, ich dachte, das ist genau das Problem.
Auf der DVD ist ja noch ein Alternative Ending drauf. Da endet der Film ja nicht damit, einfach nur, dass die sich küssen und weggehen, sondern dann kommt Elizabeth noch mal zurück zu Nick Castle. Und dann wird's quasi offen gelassen, weil er dann nicht so, er ist dann so von wegen so, bist du oder bist du nicht du? Und dann endet der Film damit, dass so offen gelassen wird, ob sie jetzt quasi so ein besessener, böser Geist ist oder ob sie wieder sie ist. Das ist auch so richtig, noch eigentlich fast noch dümmer.
Dürfen wir positiv anrechnen, André, dass Elizabeth bei den Recherchen über das Schicksal der Seefahrer tatsächlich Google benutzt. Also der Film hat die Google-Lizenz bekommen, was ja wirklich sehr selten ist.
Stimmt, ja, ist mir aufgefallen, ja.
Aber das, trübt nicht darüber hinweg, tut nicht darüber hinweg, was für ein Quatsch.
Hätte man vielleicht,
lässt nicht darüber, ja.
Hätte man vielleicht das Geld, was für Fallout Boy und Google draufgegangen ist, eher in Effekt stecken sollen, aber.
Ja, oder einfach darin, dass dieser Film nicht so unendlich langweilig ist. Ich finde, dass du als Zuschauer so schnell das Interesse an dem Film verlierst, Theresa. Also, das habe ich selten bei einem Film gehabt. Es ist wirklich, egal was sie uns da präsentieren und zeigen, egal was da passiert, es ist quälend langweilig. Also ich habe mich selten so sehr gelangweilt bei einem Film, der eigentlich ja, also der nicht langweilen dürfte eigentlich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich fand den jetzt ja auch nicht spannend, aber ich habe trotzdem, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich einer der aller schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Also da finde ich...
Ja, aber langweiligsten.
Ich finde den schon... Ja, auch das nicht. Also auch das habe ich irgendwie schon schlimmer erlebt, weil hier halt immer noch mal so Sachen sind, wo man aufguckt und sich halt so denkt so, hä? Das ist voll komisch und übertrieben irgendwie. Also, aber wo ich halt trotzdem immer noch mal dann doch kurz interessiert hingeguckt habe, auch wenn es manchmal eher aus Irritation war, als dass ich mich jetzt gefreut habe, was ich da gesehen habe. Aber die Momente hatte der dann trotzdem doch. Und es gibt ja schon auch Filme, die wirklich einfach... wo man sich 0,0 auch nur auf irgendwas konzentrieren kann. Und hier gab es halt eben dann so Momente, zum Beispiel als dann der Dan, unser Wettermann, die Tür aufmacht, um nach dem Nebel zu sehen, wird er praktisch so in Flammen durchs ganze Zimmer nochmal geschmissen. Und ich dachte so, hä, was passiert denn da jetzt auf einmal?
Geschmissen, so ich sag's doch, geschmissen.
Ja, und so einen Moment hatte ich mir, als er wirklich komplett brennend durch die Gegend fliegt und ich dachte so, ah, hups, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Und solche Momente hat er trotzdem auch. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es der langweiligste Film aller Zeiten ist. Oder irgendwas in die Richtung.
Ja, verstehe ich. Also ich sehe es anders, aber verstehe, was du meinst. Für mich hat halt auch das diese Langeweile dadurch, dass halt keine Dynamik im Film ist, weil selbst natürlich gibt es Action-Szenen sogar deutlich mehr als im Original, André. Ne? Also es gibt da ja auch die Szene, in der Elizabeth ins Wasser fällt und neue Spuren findet. Es gibt später Richtung Showdown, wie Stevie mit dem Auto ins Wasser fährt und dort fast ertrinkend rauskommen muss. Und dann diese Szene mit Dan, genau, die für mich übrigens tatsächlich noch die einzige wirklich atmosphärische Szene im Film ist, als er dort seine Station verlässt und plötzlich von Nebeln und Geistern überrascht wird. Das ist cool, mündet dann aber auch wieder in völlig übertriebene Action, weil eben die Geister, anstatt ihn einfach nur mit einem Dolch zu durchbohren, einfach durch die Gegend werfen dort und ihn verbrennen.
Werfen.
Und der einzige gute Spezialeffekt noch, weil wie sein Skelett dort verkokelt ist, das sah tatsächlich mal ganz cool aus. Aber ansonsten ist da irgendwie, es hat für mich einfach nichts, was irgendwie hängen bleibt. Die Figuren sind mir scheißegal und das logischerweise auch das Schicksal der Figuren egal. Und die Action-Szenen fand ich eher aufgesetzt, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute wussten einfach, dass der Film super boring ist und deswegen irgendwie zwischendurch mal irgendwie so eine Action-Szene einbauen mussten, weil die gab es ja im Original gar nicht zum Beispiel. Also klar, da gibt es auch am Anfang einen Autounfall, aber das hier, also das war irgendwie alles ein bisschen.
Ja, am Anfang vom Original gab es einen Autounfall, der Film hier ist ein Autounfall.
Das ist
ein Unterschied. Ja, es ist halt auch, meine ich halt, ich glaube wirklich so beim Kreieren des Films war so, ja, das Original ist halt so angestaubt, das funktioniert heute nicht mehr, die Leute haben schon andere Sehgewohnheiten und es war, ich meine, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, ne? Wir reden jetzt heute, wenn jetzt nochmal heute geremaked worden wäre, dann würden wahrscheinlich nochmal 40 mehr Leute ins Fenster fliegen. Aber ich glaube, da wird wirklich so gesagt, so, ja, da muss mehr passieren, da muss mehr Action rein, da müssen Leute durch die Gegend fliegen, da muss irgendwie hier Glasscherben im Kreis und das und da muss mehr Effekte und brennende Leute. Ich glaube schon, dass das so der Ansatz war, da muss mehr Pep rein, so irgendwie. Aber es hat halt jetzt nicht wirklich was dem, also das hatte ich ja vorgesagt, dass der Film jetzt funktioniert irgendwie, überhaupt nicht. Und ich bin schon auch irgendwo bei Theresa. Es ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten, es ist auch nicht der langweiligste Film aller Zeiten, aber es passt halt trotzdem nichts zusammen. Und ich sag ja, ich nehme ihn schon auch für sich von mir aus. Ich gebe dem Film ja genauso seine eigenständige Chance, aber trotzdem, er ist halt einfach so, er sitzt zwischen allen Stühlen, er ist weder gruselig, noch ist er groß unterhaltsam, noch ist er irgendwie hart, noch sieht er geil aus. Es ist halt alles wenig, so wenig bis nichts da. Und das ist halt das einfach das Problem. Als eigener Film funktioniert er überhaupt nicht, als Remake ist es halt eher fast echt eine, na, ich will nicht sagen Beleidigung, aber sie haben halt null verstanden, wie so oft, wo das Original wirklich seine Stärken hat. Und das ist halt das große ganze Problem einfach.
Und der Film ist überhaupt nicht gruselig. Das ist vor allem noch ein großes Problem.
Nee, das auch auf keinen Fall.
Es gibt halt wirklich nicht eine Szene, die irgendwie gruselig sein könnte, auch im entferntesten Sinne, weil wenn dann mal sowas sein könnte wie die Szene mit Dan, dann wird sie halt in Action, in laute Action aufgelöst. Da gibt es Zeitlupen,
genau, sie Explosionen. Genau, sie lösen immer blöd auf halt. Ja.
Und das ist dann echt kein Gewinn. Wie gesagt, es gibt ein paar.
Es ist halt wie am Anfang, ne? Wenn die halbwegs atmosphärische Anfang gerade durch mit dem Schiff und so weiter, ne? Ist jetzt nicht fein im Vergleich zur Geistergeschichte original, aber okay, funktioniert so ein bisschen. Dann so Cut, Opening Credit, also Opening Scene quasi, und dann erstmal halt, ne, Pop-Rock-Mucke reingehämmert und alles für den Arsch, so. Also der Film bricht halt so krass irgendwie. Der will auf der einen Seite versuchen, irgendwie diese Geisterstimmung aufkommen zu lassen. Und diese mysteriöse Stimmung, aber dann bricht er halt eben mit so einer Moderne da rein, die halt sofort alle Atmosphäre zunichte macht. Und das passiert halt ständig im Film.
Ja, das ist wie auch die, ich finde diese Szene mit den Geisterarmen aus der Spüle prinzipiell gar nicht so verkehrt bei Tante Conny da, aber dann hast du wieder, dass es wieder übertrieben werden muss und dann mündet es halt in einem schlechten CGI-Effekt so und dann, weiß ich nicht, und wenn der Film halt so, ihr habt es beide ja, glaube ich, schon gesagt, dass uns sowas ja, wir haben ja, sind ja hier nicht so streng, was so Logikkontrolle und so angeht. Aber wenn ein Film wirklich so schlecht ist, dass ich anfange eben und so langweilig ist, dass ich anfange, mir über Logik Gedanken zu machen, dann ist halt irgendwas schiefgelaufen. So wie ich mir halt dachte, okay, warum stirbt sie durch den Geistertouch und andere eben nicht? Und das darf eben nicht sein in so einem Film. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie, genau wie du gesagt hast, André, ne, sie fanden das Original wahrscheinlich nicht zeitgemäß, zu angestaubt und haben dann gedacht, da muss mehr rein. Aber mehr ist in dem Fall einfach zu viel gewesen, finde ich. Und das, da hat man quasi der Vorlage, die viel geboten hat, einfach auch viel geraubt. Und wie gesagt, ich fand den Film zu lang. Ich fand, der war eine Qual, durchzustehen. Auch diese Flashbacks, ich fand, die sahen so nach Fluch der Karibik, aber nicht richtig aus, so dass ich fand die auch so inszenatorisch so öde irgendwie. Das hat für mich null Atmosphäre gegeben und das Schlimmste ist noch, denkt mal an den Priester, ne? Also was der eigentlich für eine coole Rolle spielt im Original und wie wichtig der für den Film ist. Und hier ist es ein Trunkenbold, ist er ja im Original auch, aber ist überhaupt keine Hilfe für die Gemeinschaft dort, für die Leute nicht. Wird dann am Ende auch noch mit so einem richtig blöden, also der hat so ein richtig so Build-up ohne Reward und wird dann durch irgendwelche Glasscherben durchbohrt. Und das sieht auch wieder kacke aus.
Naja, meine ich ja, dieser Glasscherben-Tanz da, das ist ja auch ganz schlimm.
Und das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also das ist, immer dann, wenn man denkt, könnte noch was kommen, enttäuscht er mich einfach noch mehr. Und auch da, der Schauspieler auch, also der den Priester spielt. Also sorry, das ist eine Beleidigung für den Schauspieler, der das im Original gespielt hat. Für den, wer ist der Holbrook? Ich muss gerade überlegen, Hal Holbrook? Ja, Hal Holbrook heißt er und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, welcher Schauspieler das hier im Remake spielt, aber das ist ja, also wie Tag und Nacht. Ja, normalerweise würden wir jetzt über das Finale reden, aber das haben wir aus Ungeduld und aus Wut schon über uns ergehen lassen. Das ist halt dann, um zusammenzufassen, nochmal echt eine absolute Frechheit. Es ist teilweise unverständlich, was da passiert. Wenn man es dann irgendwie kapiert hat, macht es aber noch weniger Sinn. Es ist völlig unvorhersehbar, aber nicht auf eine positive Art und Weise, weil es kommt einfach aus dem Nichts. Man kann sich das nicht zusammenreimen. Es gab vorher keine Anhaltspunkte dafür. Nur weil sie mal geträumt hat von Captain Blake, heißt es noch lange nicht, dass er, dass sie jetzt die Ehefrau von ihm ist und so eine Sache. Und das ist eine Sache. Es passt am Ende, André. Das Ende passt am Ende zum Film, finde ich. Weil es einfach die Qualität nochmal zusammenfasst.
Weil es geballt das nimmt, was der Film vorher aufgebaut hat und alles sich entlädt in einem großen Finale. Genau, ja. Und du hast alles halt mit drin, wie gesagt, durchs Fenster fliegen, schlechte CGI, die Glasscherben. Wie gesagt, auch dann, wenn Blake ihn über die Straße so verfolgt und ihn so vor sich wegstößt mit so einem Geistermachtstoß, ne, bis auf den Friedhof so wegkegelt. Das ist halt wirklich, ich musste halt die ganze Zeit lachen. Es ist halt leider alles, es sieht halt so doof aus und so schlecht. Das ist halt auch da wieder, es ist nicht gruselig, es ist halt eher unfreiwillig komisch. So ging es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich konnte das alles auch, diese Effekte, die dominieren halt einfach auch alles. Wer wirklich dann immer ihm so nachstiefelt und dann dieser schlechte Schatten da, es ist alles, tut weh.
Ja, und er dreht halt das auch wieder so, das haben Leute wieder geschrieben, die überhaupt Carpenters Drehbuch nicht verstanden haben. Also es wird ja fälschlicherweise auch immer gesagt, dass Carpenter auch dieses Drehbuch hier geschrieben hat, nein, es basiert auf seinem Drehbuch zu The Fog, aber er hat jetzt hier mit dem Drehbuch nichts zu tun gehabt. Und das hat auch so die Frauenfiguren dort im Original. Ich fand das so schön. Ich habe noch ein Essay gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber Sydney Urbaneck hat den geschrieben und sie hat geschrieben über das Original: the women of this film go unnecessary length to save the men of Antonio Bay or to keep them company while they run for their lives. Without these women and their actions, The Fog would be a 10-minute short film of men gladly opening doors for ghosts. Und das fand ich richtig schön charmant. Und genau das fasst das Original auch gut zusammen, welche Rolle da die Frauen gespielt haben. Und hier ist es wieder alles für den Arsch. Hier sind die Frauen schuld, dass die Geister überhaupt erst kommen und so eine Sachen alles. Und das hatte einfach nix. Also ich fasse es für mich zusammen. Ich finde, man hat hier aus einer spannenden, simplen Story, wie es das Original hatte, hat man hier eine belanglose, viel zu komplizierte Geschichte gemacht, die niemand verstehen kann, weil das Drehbuch selbst die Regeln und die Geschichte nicht versteht. Er ist völlig inkonsistent und spielt überhaupt nicht nach seinen eigenen aufgestellten Regeln. Ist super schwach inszeniert. Ich fand ihn extrem langweilig. Und muss wirklich die Frage stellen, ob das, also wir hatten ja nun schon auch einige schlechte Remakes, Horror-Remakes in den 2000ern und auch die wir hier besprochen haben, sowas wie Nightmare on Elm Street und so weiter. Aber ganz ehrlich, so schlecht wie das hier, glaube ich, war für mich keines der Remakes. Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das schlechteste Horror-Remake der 2000er oder vielleicht sogar das schlechteste Horror-Remake überhaupt. Ich bin da knallhart bei 1 von 5 Sternen. Und nicht das, weil IMDb das sagt, sondern ich finde den Film wirklich absolut grauenvoll. Theresa, dein Fazit.
Ja. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viele Gefühle zu wie ihr. Also auch nicht negative Gefühle. Ich bin dem irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das halt so über mich ergehen lassen und irgendwie relativ emotionslos
hingenommen. Klingt aber auch nicht gut.
Ja, ist nicht gut, keine Frage. Aber ich habe jetzt mal so geschaut, weil ich mich dann auch gefragt habe, so wie schlecht fand ich den jetzt tatsächlich. Ich habe dann geschaut, was ich zuletzt so richtig schlecht bewertet habe. Das war zum Beispiel Rottweiler oder Wrong Turn 5 und dann würde ich schon sagen, ich schaue lieber noch mal hier The Fog Remake als einen von den beiden Filmen und ich schaue auch eher noch mal The Fog Remake als Jacob's Ladder Remake, muss ich auch ehrlich sagen zum Beispiel. Und ich schaue auch eher noch mal The Fog Remake als Texas Chainsaw 4 zum Beispiel. Und dann dachte ich so, naja, weil das sind Filme, die haben mich aktiv wütend gemacht, über die habe ich mich aktiv richtig viel geärgert und hier war ich halt so, ja, ist nicht gut, aber, ach, und ja, ist vielleicht auch schon wirklich schlecht an manchen Ecken, aber ich fand es irgendwie auf einem ganz, ganz niedrigen Level auch halbwegs okay. Also ich komme jetzt mit 1,5 Sternen raus. Der macht, weil er irgendwie trotzdem so ein Kind seiner Zeit ist, dem ich so manche Sachen auch nicht so richtig übel nehmen kann. Und ja, es ist trotzdem kein guter Film, aber mich macht der nicht so wütend, wie viele andere Leute irgendwie von dem wütend gemacht wurden.
André, dein Fazit.
Ja, ich bin da auch so eher Richtung Theresa, nur noch ein bisschen wütender. ich finde den Film schon wirklich auch echt Mist, so unter allen Vorbehalten. Er ist weder, also er ist kein gelungenes Remake natürlich, aber auch als eigenständiger Film funktioniert er einfach nicht, wie er möchte. Und er ist halt einfach, er ist nicht wirklich gruselig oder kaum gruselig. Die Effekte sind halt völlig überholt, bis katastrophal. Er ist unfreiwillig komisch. Er bricht halt ständig mit diesem, einerseits, er versucht so ein bisschen Oldschool-Mystery, dieses Geistermysterium zu machen, bricht dann aber eben mit dieser Moderne da rein, das nicht zusammenpassen möchte. Die Erzählung macht halt konsequent keinen Sinn, weil er halt eben, wie gesagt, so viele Verbindungen da reinbringt, die am Ende entweder keinen Sinn ergeben oder nicht richtig aufgelöst werden oder eben aufgelöst werden, ohne dass darüber vorher was erzählt wurde, ne, speziell hier mit Elizabeth und so weiter, macht alles keinen Sinn. Und halt einfach der Action-Horror da drin, der immer wieder versucht, irgendwie so Dynamik da reinzubringen, der aber entweder auch unfreiwillig komisch ist oder halt eben sich eben ja überhaupt nicht atmosphärisch anbietet, sondern immer versucht, halt ein bisschen mehr Drive reinzubringen irgendwie. Das funktioniert für mich nicht so. Aber eben, ich bin trotzdem auch dabei, es ist trotzdem jetzt nicht der allerletzte Rotz, es ist so der allerletzte Rotz auf Stufe 2 noch zumindest. Trotzdem, es ist kein guter Film, auf jeden Fall, müssen wir nicht drüber sprechen, von daher, ich bin auch bei 1,5 Sternen, war jetzt mein zweites Mal, ich den gesehen habe, ein drittes Mal, ey, wenn nur unter vorgehaltener Waffe, von daher, das reicht.
Der letzte Satz war gut, ja. Ja, wunderbar, das war doch mal endlich mal wieder eine Rage-Episode.
Muss auch mal wieder sein.
In der nächsten
Woche. Es ist halt wirklich so geil, dass wir gerade erst so das Original auf der Leinwand zelebrieren und dann jetzt über den sprechen. Das ist einfach großartig. Das beste Timing von dir, Chris, im Sendeplan.
Ich kann mir aber vorstellen, wenn wir das Remake gezeigt hätten im Kinosaal, dann wären Leute auch gegangen. Also das ist schon so ein Film, der dieser.
Und ich wäre nicht mal mad gewesen. Ich wäre wahrscheinlich selber gegangen.
Wir wären selber gegangen, ja. Wunderbar. Nächste Woche wird's etwas interessanter. Also interessant war es heute auch, aber filmtechnisch etwas interessanter, denn wir sprechen über Buffy the Vampire Slayer, aber nicht über die tolle Serie, sondern über den Film, der ein paar Jahre älter ist, und werden mal schauen, wie der Film damals so war. Und ja, bedanken uns herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst, wie ihr uns was Gutes tun könnt, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Also hinterlasst gerne Feedback, lasst ein paar Likes da, schaut euch auf unserer Supporter-Seite um, guckt, ob euch vom Merch was gefällt. Uns würde das sehr freuen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils & Demons, heute mit André, Theresa und mir. Tschüss, tschö.
Tschüss.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.